Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 25. Februar 2022. Man sitzt atemlos am Schreibtisch und kommt kaum noch hinterher. Wer aber trotzdem hier frisch gebügelt und rasiert sitzt und ganz gemütlich eigentlich in die Welt schaut, das ist der euch inzwischen gut vertraute Andreas Popp. Guten Morgen, Herr Popp.
Guten Morgen, liebe Frau Herrmann. Es ist mir eine große Ehre, dass ich hier sitzen darf. Und ich sehe hier gerade während des Sitzens hier aus dem Fenster, wir haben heute zu erwarten einen sonnigen Tag, einen spiegelnden See, der wie verrückt changieren wird, den ganzen Tag bis abends spät, nachts sogar im Dunkeln. Allerdings sieht man es dann nicht von hier aus. Und so freuen wir uns trotz all dieser irrsinnigen Nachrichten, die wir hier heute haben werden, die ja wirklich gewaltig sind, versuchen wir hier eben halt unsere Ruhe zu behalten. Und das ist gar nicht so ganz einfach, aber wir werden gleich versuchen, ein bisschen Licht in den Irrsinn dieser Zeit reinzubringen.
Ja, und natürlich überschlagen sich die Ereignisse in Sachen Ukraine-Krise. Und wir werden euch auch ausführlich heute darüber berichten. Aber wir haben gerade beschlossen, dass wir die ganze Sendung umdrehen. Denn Ukraine, da kommt jede Minute praktisch eine aktuelle Meldung rein, die wieder ein anderes Licht auf die gesamte Lage wirft. Und deswegen fangen wir mal an mit den Themen, die ja jetzt mehr oder weniger auch in den Mainstream-Medien komplett hinten runterfallen, zum Beispiel die Impfpflicht, zum Beispiel der Genesenenstatus, der nämlich jetzt auch gerade mal wieder von Herrn Lauterbach klammheimlich verkürzt wurde, ohne dass man noch groß sich darüber aufregt. Tichy hat darüber geschrieben, Tichys Einblick steht auch gerade wieder bei Facebook unter Beschuss, da wurde auch der Account jetzt Shadowband, wie man so sagt. Ich verstehe allerdings nicht, dass solche wirklich arrivierten Journalisten überhaupt noch einen Facebook-Account haben. Also, jetzt heißt es in dieser Meldung, die Verkürzung des Genesenenstatus soll nun per Änderung der Einreiseverordnung erfolgen. In der Sache ist es ein Triumph für den zuletzt arg in die Defensive geratenen Karl Lauterbach, der seine Geisterfahrervorstellung jetzt doch noch durchsetzen kann. Und er gibt sich ja nicht geschlagen, denn das Bundesgesundheitsministerium hat jetzt nachgezogen, hat einen entsprechenden Änderungsentwurf für die Coronavirus-Einreiseverordnung vorgelegt. Und danach wird jetzt geregelt, welche Nachweise bei der Einreise in die Bundesrepublik zu erbringen sind. Und darin soll es bald konkret heißen, dass ein Genesenenstatus gültig ist, wenn die Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage zurücklegt. Das heißt de facto, dass das Gesundheitsministerium die Dauer des genesenen Status damit nicht auf 3, sondern auf 2 Monate verkürzt.
Ja, und wir sehen wieder einmal, wie die großen Tagesgeschehen genutzt werden, um in deren Windschatten entsprechende Entscheidungen auch gegen das Volk und gegen die Menschen vorzunehmen. Wir kennen das aus der Vergangenheit. Jede Olympiade, jede Weltmeisterschaft, wo alle im Taumel sind, werden ja immer genutzt, um im Hintergrund die unpopulärsten und die schädigsten Entscheidungen zu treffen, die also ein Volk bekommen kann. Und genau das erkennt man jetzt hier natürlich in dieser Lage, wo alles sich auf diesen Ukraine-Konflikt konzentriert, als ob wir momentan eine völlig neue Situation hätten gegenüber den vielen Jahren davor. Ich meine, für die Ukraine stimmt das, für die Welt insgesamt allerdings eben nicht. Und wenn man jetzt sieht, dass genau diese Maßnahmen genommen werden, um dann solche zusätzlichen Drangsalierungen zu machen. Und das war uns besonders wichtig, weshalb wir dieses Thema nach vorne legen. Während jetzt die Ukraine fast in allen Medienwäldern überall ganz oben steht, laufen hintenrum Rahmenprogramme ab, die dazu führen, dass im Herbst, das wird ganz offiziell sein, aber läuft im Windschatten, man per Knopfdruck eine Impfpflicht einschließen kann. Und alle Menschen, die uns hören, sollten sich darauf konzentrieren, dass das die wesentlichen Dinge sind, auf die man auch Einfluss nehmen kann durch Kenntlichmachung.
nicht nur durch Kenntlichmachung. Es ist ja so, jetzt werden Lockerungen überall bekannt gegeben und sind schon erfolgt. Das heißt, viele Menschen, die jetzt die Spaziergänge gemacht haben, mögen jetzt vielleicht denken, ach naja, irgendwie kann ich jetzt wieder auch essen gehen und so. Da brauche ich ja nicht mehr auf die Straße zu gehen. Außerdem gibt es ja jetzt diese Ukraine-Krise. Da geht es um Leben und Tod. Ach, da brauche ich doch das alles nicht mehr zu machen. Aber genau das ist es, was erreicht werden sollte, ganz sicher auch aus Berlin und auch aus anderen Regierungen in anderen Ländern dieser Welt, dass die Menschen jetzt erstmal wieder beruhigt werden. Auch ist ja alles nicht so schlimm. Wir haben auch hier in Nova Scotia, wo wir leben, das ist ja die Provinz hier am Atlantik, wir haben auch ab Montag alles wieder geöffnet. Wir dürfen wieder essen gehen ohne Impfnachweis. Freuen wir uns schon drauf, gehen wir zu unserem Lieblingsjapaner. Und aber in diesem Zuge denken jetzt alle, jetzt ist alles wieder gut und sind nicht wachsam genug, erkennen nicht, welche Gefahren da jetzt stiekum, ganz klammheimlich, nicht nur entstehen, sondern manifestiert werden als Zukunft der Überwachung und Kontrolle.
Ja, und Europa steht da besonders im Fokus und du sprachst es gerade an hier. Auch wir beobachten hier sehr genau die Veränderungen. Im März gibt es hier die Lockerungsmaßnahmen. Das ist nicht nur, dass kein Impfstatus gefordert wird, es wird auch kein Genesenenstatus gefordert, es wird auch keinen Test mehr gefordert und die Maskenpflicht wird komplett pauschal in allen Bereichen abgeschafft.
Noch nicht ab nächster Woche, Stufenplan?
Genau, ein Stufenplan, der jetzt im März kommt. Das bedeutet natürlich auch für die Menschen, die hier zum Beispiel in Kanada mit den Truckern in einer sehr starken Solidarität gewesen sind, dass hier Nova Scotia, speziell hier an der Ostküste, aber auch andere Provinzen jetzt offenbar merken, dass der Druck doch zu groß wird. Und man kann hier sogar sagen, dass die Trucker hier einen relativen Erfolg nachgewiesen haben. Denn wenn es hier darum geht, dass sogar die Maskenpflicht fällt, und zwar komplett fallen wird, im März jetzt, so ist die Planung, dann bedeutet das, wenn die Leute, selbst wenn sie am Anfang noch teilweise Masken tragen, weil sie noch Angst haben, auch wenn sie sie nicht mehr brauchen, spätestens nach 2-3 Wochen ist das Thema durch. Und sie dann wieder da zurückzubringen, das wird dann schwieriger werden. Aber in Europa haben wir eine ganz andere Situation. Die Kandare wird fester gezogen denn je und das Ganze im Windschatten eines Krieges, der direkt vor der Haustür stattfindet. Also hier ist tatsächlich auch eventuell ein gewisser Plan aufgegangen, das muss man auch ganz klar sagen, um eine Ablenkung in Gang zu setzen.
Ja, eventuell könnte eine von mehreren Gründen sein. In den USA, das haben wir euch gestern gemeldet, da gibt es ja jetzt eine Trucker-Bewegung. Und zwar sind gleich mehrere Konvois auf dem Weg in die Hauptstadt nach Washington D.C. Da haben auch mehrere Fernsehstationen, unter anderem natürlich die üblichen Verdächtigen wie Fox News berichtet. Und diese Konvois wurden eben hier aus Kanada inspiriert. Hier sind viele enttäuscht, dass die 3-wöchigen Protestaktionen aufgelöst wurden, dass der Emergency Act eingesetzt wurde und jetzt aber auch wieder zurückgenommen wurde hier in Kanada. Und man sagt, Mensch, die haben ja gar nichts erreicht, haben sie aber wohl. Also eventuell hängen Lockerungen damit zusammen, eventuell noch anderes, aber auf jeden Fall ist die Inspiration in die USA rübergegangen und dort ist es sehr massiv, was passiert. Also die Polizei hat sich gemeldet, der Polizeichef von Washington D.C. und der sagt, es wird Verkehrsstörungen geben und Ähnliches. Man muss mit der Öffentlichkeit jetzt reden über das, was erwartet wird, das, was mit Ottawa vergleichbar ist. Und das Pentagon erwägt sogar den Einsatz der Nationalgarde, wenn die denn dann alle auflaufen. Und man sagt, es ist auch vielleicht eine Sache, die noch ein bisschen britzelig werden kann, weil US-Präsident Biden am 1. März die jährliche Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress halten will. Und das könnte also da jetzt auch hochkochen. Das Ganze wird auch unterstützt von Ex-Präsident Donald Trump. Und wir werden mal sehen, was dabei herauskommt. Aber ich möchte noch mal hier zu deinem Lieblingsminister Lauterbach zurückkommen, Andreas. Diese geplante Novelle, die jetzt im Bundesgesundheitsministerium verabschiedet bzw. im Bundestag verabschiedet werden soll, bringt weitere Veränderungen mit sich. Offiziell, und das darf man sich auf der Zunge zergehen lassen, soll die Definition von vollständiger Immunisierung geändert werden. Die Verordnung spricht von 3 notwendigen Antigenkontakten. Bedeutet, wer nicht 3-mal geimpft bzw. 2-mal geimpft und 1-mal genesen ist, verliert seinen G-Status. Zu erwarten ist, dass das Bundesgesundheitsministerium auch die Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung entsprechend anpassen wird. Diese regelt beispielsweise die Zugangsbeschränkungen in der Gastronomie. Was ich vielleicht dazu sagen möchte, wir haben neulich eine Meldung gesehen, ich kann mich nicht erinnern, ob wir sie hier besprochen haben, dass in Frankreich über Nacht über 4 Millionen Bürger ihren genesenen Status verloren haben durch einen Knopfdruck, weil das Gesundheitsministerium diese Zeitdauer, die dieser genesenen Status währen sollte, ähnlich wie Herr Lauterbach über Nacht zurückgesetzt hat, verkürzt hat. Und den nächsten Tag kamen die mit ihren Impfpässen, wo das ja alles schon eingetragen ist und schön digital vernetzt, koordiniert und kontrolliert wird, kamen die in gewisse Einrichtungen nicht mehr rein. Und ich nehme mal an, es sieht so aus, dass Karl Lauterbach sich dann auch gerne an diesen roten Knopf setzen wird und mal über Nacht, das ist natürlich jetzt Satire, was ich hier sage, entscheiden wird, so und so viele Millionen Leute verlieren heute Nacht ihren G-Status.
Ja, und genau, wir haben schon oft darüber gesprochen, über diese Vernetzung der Daten, über die Verbindung der Steuernummern mit QR-Codes, die Verbindung mit dem Führerschein, mit den Krankenversicherungsdaten, mit dem Krankenstatus, all diese Dinge sollen vermischt werden, bis hin dann im Zusammenschluss mit den Bewegungsprofilen, die über die Smartphones hergestellt werden, selbst wenn sie ausgeschaltet sind. Ich verweise hier nochmal auf mein Interview, meine Interviews, die ich gemacht habe mit einem Experten, dem Chris Klein, und das ist wirklich einer, der die Zusammenhänge sehr, sehr gut erkennt und erklärt, wie man auch gut aus diesen Dingen rauskommen kann im Rahmen der Privatsphäre, die dann erhalten bleibt. Und genau diese Dinge fallen uns hier auf den Kopf. Die wissen also zum Beispiel genau schon, auch zukünftig vorausschauend, das sind also künstliche Intelligenzsysteme, die in die Zukunft vorausschauen kann. Die wissen anhand meiner Muster, die geprüft wurden aus der Vergangenheit, wenn er zum Supermarkt geht und geht dann anschließend zu einem Schwimmbad nochmal schwimmen, dann geht er zum Beispiel erfahrungsgemäß immer nochmal zu einer bestimmten Kneipe oder in ein Restaurant, wo er sich mit Freunden trifft und noch ein Bierchen trinkt. Und das können die dann schon von vornherein ableiten. Mit anderen Worten, Bewegungsprofile lassen sich dann sogar prognostizieren. Also das ist ein völlig gläsernes System. Und während wir uns hier ausschließlich über die Ukraine unterhalten, was wir gleich ja nochmal ganz detailliert machen werden, im Detail, um hier mal so ein bisschen Klarheit reinzubringen, werden die ganz wesentlichen Themen, die alle Menschen jetzt angehen, und die man angeht, die man also auch im Prinzip verhindern könnte, wenn man eben Bewusstsein hätte und damit auch einen gewissen Druck aufbaut in der Öffentlichkeit. Das ist der entscheidende Punkt, mit dem hier momentan gearbeitet wird.
Ja, und also ich meine, ich bin weiter als die künstliche Intelligenz. Wenn du zum Einkaufen gehst, dann weiß ich deine weiteren Schritte auch so. Da brauche ich nicht mal ein Überwachungssystem. Findest du mich toll?
Ja, ganz toll. Wenn du mir sagst, wo die Regale sind und ich aus dem Supermarkt anrufe und frage, wo ist denn hier das Müsli, was du mir jetzt gesagt hast, das Organic Müsli, und du mir das dann sagst, genau, du kennst meine Schritte, das stimmt.
So, ja, also du hast es gerade gesagt, Andreas, die künstliche Intelligenz, die Mechanismen, die Technik, die Maßnahmen, die jetzt schon lange eingesetzt werden, um die Menschen zu beobachten, zu kontrollieren und irgendwann auch zu resonieren. Das ist dieses berühmte Sozialkreditpunktesystem aus China. Wir sind ganz haarscharf dran. Und wir haben im letzten Podcast gesprochen über eine Methode, das ist ja auch schon KI, dass die Menschen am Herzschlag identifiziert werden können und dass das wohl eins der zuverlässigsten Mittel ist, um individuell den Menschen persönlich genau zu identifizieren. Und das ist ein System vom US-Militär. Das Portal Heise hatte darüber berichtet. Schon ein bisschen länger her, aber das ist so aktuell wie noch nie. Und das US-Militär hat dieses neue System entwickelt, das mittels Laser die charakteristische Herzsignatur von Personen auf Distanz erkennen kann. Und hier heißt es, jedes Herz ist individuell, wie die Iris oder eben ein Fingerabdruck, lässt sich auch die Herzsignatur nutzen, um Personen zu unterscheiden. Und es funktioniere sogar auf Entfernung, heißt es. Und besonders der letzte Punkt weckt das Interesse von Spezialeinheiten des US-Militärs. Eine andere Form von Langstreckenbiometrie, so nannte man das, sollen schon genutzt worden sein, um vor einem Drohnenangriff einen ISIS-Terroristen zu identifizieren. Und es heißt hier, also die berichten dann, wie das Pentagon das alles entwickelt hat und wie das dann funktioniert hat. Und es heißt hier, um den Puls eines Patienten zu messen, werden häufig Kontakt-Infrarotsensoren verwendet. Diese erkennen die Veränderungen bei der Reflexion von Infrarotlicht, die durch den Blutstrom ausgelöst werden. Das neue militärische Gerät namens Jetson dagegen nutzt eine als Laserfibrometrie bezeichnete Technik, um die vom Herzschlag verursachte Bewegung an der Oberfläche zu erfassen. Das funktioniert bei normaler Kleidung wie Hemd und Jacke. Noch funktioniert es nicht bei einer dicken Winterjacke oder einem dicken Wintermantel. Und man setzt das schon längst ein und spricht von einer Genauigkeit von 95%. Und deswegen waren wir aufmerksam geworden, was die Telekom jetzt anbietet. Ganz neu, übrigens für nur 199 Euro, hat die Telekom auf ihrer Seite ein Smart-Produkt angeboten, und zwar ein Babyphone. Und da heißt es, sie möchten wissen, ob die Vitalzeichen ihres Babys in Ordnung sind, um im Falle einer Unregelmäßigkeit schnell reagieren zu können. Das smarte Nibo Baby Sensor Armband unterstützt Sie hierbei. Es kann Folgendes: Messung und Überwachung der Baby-Vitalwerte in Echtzeit. Atmung, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung. Dann die Messung der Schlafdauer des Babys. Dann die Info über die Nibo-App, wenn das Kind wach ist. Und das Ganze funktioniert mit Bluetooth und WLAN.
Ja, es ist einfach nur noch erschreckend, wenn man sowas hört. Also wenn wir hier sehen, dass wir hier offenbar einen quasi genetischen Fingerabdruck haben über den Blutfluss, über das Herzklappensystem. Wir haben ja, wenn man zum Beispiel eine Auskultation macht, also ein Herz abhört, gibt es natürlich immer bestimmte Geräusche, und dass die so spezifisch sind wie ein Fingerabdruck pro Person, das liegt auf der Hand. Es gibt Crescendo, Decrescendo, das sind so quasi Flussgeräusche, die dann laufen. Ich bin ziemlich sicher, dass man die zuordnen kann. Was man hier will, ist, dass man keine Manipulationsmöglichkeiten mehr hat, denn man will ja von Seiten des Systems komplett manipulieren und auch die Menschen mehr oder weniger komplett im Griff haben. Und mit diesem Smartphone, was da jetzt für die Babys angeboten wird, dieses Babyphone, das ist ja nur ein Vorläufer. Wenn wir wissen, dass 2023, 2024 freiwillig natürlich, so wird es heute gesagt, dann bekommt man einen Chip unter die Haut gepflanzt oder auch woanders hin, und man weiß eben ganz genau auch, ob er diesen Chip rausnimmt oder ob da irgendetwas verändert wird, weil er mit dem Herzschlag auch dann abgestimmt wird und die Individualität gemessen werden kann. Wir wissen, wenn wir heute zum Beispiel jemanden überführen wollen, dann müssen wir von ihm einen Fingerabdruck haben, bevor wir prüfen können, ob der wirklich übereinstimmt. Oder wir müssen ein genetisches Material haben und dann eine genetische Untersuchung machen, eine DNA, um zu sagen, okay, das ist jetzt identisch. Und da gibt es ja auch die Übereinstimmung von 99%. Hier mit diesem Chip ist es nichts anderes, dass man hier quasi über eine Art Funkverbindung gewissermaßen die Menschen ansteuern kann. Nicht nur das, die neuen Mikrofone, wir hatten neulich darüber gesprochen, die neuen Chips, werden sogar Mikrofone haben. Ich habe schon weiter gedacht, als ich jetzt gesprochen habe. Und mit diesen Mikrofonen, die man von extern einschalten kann, man die Menschen quasi abhören kann in allem, was sie sagen, wo auch immer sie sind. Also das ist schon eine Horrorvision und diese Dinge sind ganz wichtig, dass wir uns die vor Augen führen, geistesgegenwärtig, um auch stabil durch den Wandel zu kommen. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen, nicht, dass hier eine Untergangsvision entsteht, im Gegenteil. Wir dürfen uns nur nicht von den wesentlichen Dingen ablenken lassen, vor allem durch die Dinge, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben. Ukraine zum Beispiel, da haben wir keinen Einfluss drauf, aber auf andere Dinge haben wir einen Einfluss drauf. Zumindest glaube ich das.
Wir haben mehr Einfluss, als du denkst, lieber Andreas, denn wenn wir uns nicht in die Angst versetzen lassen, aber wachsam bleiben, besonnen bleiben und förderlich und konstruktiv und dennoch optimistisch bleiben und das Wichtigste im Gottvertrauen, dann haben wir Einfluss auf das morphogenetische Feld, das diese Erde im Moment ganz schön herumtreibt, beziehungsweise die Menschenseelen in Aufruhr und in Erregung versetzt.
Ja, das ist definitiv der Fall. Und ich glaube auch, wer jetzt tatsächlich im Gottvertrauen steht, und das ist nochmal ganz wichtig, mit dem Boden verbunden, mit den Armen nach oben gereckt, mit dem Licht verbunden, dann ist er in beiden Seiten fixiert und kein Wind kann diesen Menschen mehr umwehen. Das ist wichtig. Weiterhin Licht am Horizont sehen. Alles, was hier gerade abläuft, diese dramatische, dunkle Energie, die wir gerade spüren, wenn wir uns gleich mit dem Thema Ukraine auseinandersetzen, werden wir merken, in welcher völlig verwirrten, irrsinnigen Welt wir leben, auf der gesamten Ebene. Und wenn wir das dann in Verbindung bringen mit dem Ende des jüngsten Gerichtes und mit dem Neuanfang für eine neue Welt, ich glaube, dann bringt es das auf den Punkt. Denn wir haben momentan wirklich so ziemlich den heftigsten Vorgang, den die Welt jemals gesehen hat. Und das bedeutet die Schleuse, das ist dieses Nadelöhr, durch das wir durchgehen. Und ich glaube, wir haben den größten Teil der Strecke schon fast hinter uns, auch wenn es noch mal richtig rumpeln wird.
Wir kommen noch zu einer Meldung, die wir beide auch mit Staunen zur Kenntnis genommen haben, bevor wir dann gemeinsam in die Straße Richtung Ukraine und Russland und Westen einbiegen. Andreas, die BKK, die Betriebskrankenkasse, die Millionen Versicherte hat, die hat einen erstaunlichen Erkenntnisstand. Denn die haben neue Daten veröffentlicht und sie als Alarmsignal bezeichnet, denn es geht um die Impfnebenwirkungen und die sind größer, mehr und höher als bisher bekannt. Das sagt der BKK-Vorstand Andreas Schöffbeck. Die haben also jetzt wirklich den Laden untersucht und aufgemischt und hier heißt es in einer der doch schon mehrfach erschienenen Meldungen, auch im Mainstream. Was habe ich denn hier jetzt gerade rausgesucht? Das war Welt Online, genau. Und da heißt es, erstmals liegen zu Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen die Zahlen eines großen deutschen Krankenkassenverbands vor. Der Vorstand der BKK Provita, Andreas Schöffbeck, hat die Daten von Millionen Versicherten der BKK-Gruppe analysieren lassen. Die Gesamtzahl der Nebenwirkungen liegt demnach um ein Vielfaches höher als die, die durch das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden. In einem Videotelefonat mit der Welt sagte Schöffbeck am Mittwoch, also vorgestern, die ermittelten Zahlen sind erheblich und müssen dringend plausibilisiert werden. Und man sei hellhörig geworden, seit im Fallmanagement der Krankenkasse immer öfter Diagnosen aufgetreten seien, die auf Impfnebenwirkungen schließen ließen. Man habe daher den gemeinsamen Datenpool aller BKK-Kassen nach den dafür vorgesehenen Diagnosekodierungen, die heißt T88.0, das heißt Infektion nach Impfung, Sepsis nach Impfung. Und dann gibt es noch mehrere weitere Bezeichnungen für sonstige Komplikationen nach Impfung, Hautausschlag zum Beispiel, Komplikationen oder unerwünschte Nebenwirkung und so weiter. Und das Ergebnis lautet, von Anfang 2021 Bis Mitte des dritten Quartals seien 216.695 BKK-Versicherte wegen Nebenwirkungen durch Impfstoffe behandelt worden. Herausgerechnet wurden 7.665 Fälle von Komplikationen durch andere Impfstoffe. Etwaige mehrfache Behandlungen von Versicherten seien nicht in die Statistik eingeflossen. Man habe das Ganze pro Patient gerechnet. Und zum Vergleich, bis zum Stichtag 31.12.2021 verzeichnete das Paul-Ehrlich-Institut, das ja praktisch die öffentliche Instanz der Bundesregierung ist und die eigentlich, wie man sich vorstellen wollte, getreulich alles da aufschreibt, was überhaupt vorgekommen ist. Also verzeichnete das PEI auf Basis von 61,4 Millionen Geimpften lediglich 244.000 Nebenwirkungsmeldungen, also fast so viel, wie das BKK nur für seine Kunden, beziehungsweise, heißt das Kunden bei denen?
Ja,
Kunden. Andreas, ich schaue mal, wie viele, ob ich die Zahl finde, wie viele Versicherte das BKK hat.
Ich guck mal nach. Also willst du gucken? Ja, guckst du mal nach, wie viele Kunden die haben. Also warum wundert mich das Ganze jetzt nicht? Das sind ja die typischen Methoden, die mit Objektivität nichts mehr zu tun haben. Und deshalb ist es immer so kritisch, wenn man sagt, folgt der Wissenschaft. Ich möchte hier nochmal verweisen auf morgen. Da wird die Rubrik, die wir haben, die Kolumne, die Professor Norbert Bolz spricht, sich mit dem Thema Wissenschaft und auch mit Wissenschaftsdarstellern auseinandersetzen. Der bringt es nämlich auf den Punkt. Wenn also eine Zielgerichtetheit da ist, nach dem Motto, folgen Sie der Wissenschaft, dann ist es kritisch, weil die Wissenschaft niemals in eine Richtung gehen kann. Zum Beispiel IPCC oder auch die Geschichte der WHO und die Wissenschaftler, die dahinter stehen, die muss man wirklich in einer sehr, sehr großen Vorsicht sehen, denn wenn sie eine einheitliche Aussage haben, dann hat es nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Im Gegenteil, Wissenschaft zeichnet sich aus durch unterschiedliche Sichtweisen und durch einen starken und harten Diskurs, auch durch Widerlegungen von bestimmten Aussagen, die gemacht wurden oder Thesen oder beim Klima Modellen. Das ist ja noch nicht einmal Wissenschaft, wenn man sich den IPCC anguckt. Das sind ganz wichtige Dinge und wenn man dann natürlich ein Ziel verfolgt, weil man gar kein Wissenschaftler ist mehr, sondern Funktionär, dann wird das Ganze natürlich ganz komisch, weil dann man sagt, mit und an Covid-Verstorbene, da wird dann wüst zusammengerechnet. Aber wenn es denn darum geht, wie viel sind das an direkten Verstorbenen, dann wird das natürlich nicht dargestellt, weil das sind dann eventuell nur ganz wenige, die an dem Covid überhaupt verstorben sind. Wahrscheinlich nur ein Bruchteil, wahrscheinlich ein einprozentiger Bruchteil nur davon. Das sind die Dinge. Wenn es dann aber um die Schäden geht durch die Impfung selbst, dann arbeitet natürlich man mit anderen Dingen. Du guckst ja gerade ganz verdutzt, wie viele BKKs es gibt und weißt jetzt nicht, wie viele Kunden sie haben, ne?
Ja, ganz genau. Ich versuche das hier gerade auszurechnen im Kopf.
Ja, da müsstest du wissen, wie viele BKKs.
Guck du mal in Ruhe. Andreas wird das jetzt für euch eruieren, weil ich bin jetzt bei über 2 Millionen gelandet, aber es werden wahrscheinlich noch mehr sein. Dennoch ist es natürlich kein Vergleich zu dem, was jetzt das Paul-Ehrlich-Institut mit 61 Millionen Geimpften hat. 61,4 Millionen Geimpfte. Da schreibt das Paul-Ehrlich-Institut 244.576 Nebenwirkungsmeldungen, ausgelöst durch Covid-Impfstoffe. Und Schöfbeck von der BKK verweist darauf, dass die von ihm und seinem Team ausgewerteten Daten, jetzt haben wir die Zahl, ich habe sie gefunden, nur 10,9 Millionen Versicherte umfassen und nur einen Zeitraum von 7,5 Monaten. Und die Impfkampagne läuft in Deutschland bereits seit 14 Monaten. Also das steht dem gegenüber, das sind wirklich eklatante Zahlen. Also nochmal, die BKK hat 10,9 Millionen Versicherte, hat die Zahl herausgefunden von 216.695 BKK-Versicherten, also die jetzt betroffen sind, mit Nebenwirkungen. Und dagegen steht das Paul-Ehrlich-Institut mit 61,4 Millionen und ungefähr der gleichen Zahl von Nebenwirkungsmeldungen, bisschen mehr, 244.576. Und nochmal, bei der BKK wurden nur 7,5 Monate ausgewertet, während das Paul-Ehrlich-Institut seit 14 Monaten die Zahlen sammelt. Andreas, das ist eine, eigentlich müsste das in der Bild-Zeitung, in der Welt, in der FAZ, im Handelsblatt, beim Stern, beim Spiegel, auf der Titelseite stehen, weil es aus meiner Sicht ein Skandal ohne Vergleich ist.
Ja, weil wenn man das mal hochrechnet, bei 10 Millionen 216, das sind also ungefähr 2%, die hier eine Rolle spielen. Und wenn wir uns ansehen, dass 2% an Impfschäden leiden, aber nur 0,01 und ein bisschen Prozent, also ein Bruchteil davon, durch Corona in schwere Schäden gekommen sind, dann stellt man plötzlich fest, dass die Impfschäden eine, das kann ich jetzt natürlich nur überschlagen, aber eine Verzichtfachung, ich will es nicht genauer benennen, sonst kriege ich Schreiben, dass ich mich verrechnet habe, eine Verzichtfachung höher ist. Das heißt, die Krankheiten, die entstehen oder die Schäden, die entstehen durch die Impfung, sind um ein Vielfaches höher, das ist damit bewiesen, als die Schäden durch das Virus selbst.
Wir hatten neulich eine Dokumentation vom MDR, dem Mitteldeutschen Rundfunk, eingestellt. Eine Reportage, die ging, glaube ich, auch so 11, 12 Minuten. Und da sind in der Tat auch Impfschädenfälle gezeigt worden, die Betroffenen vor der Kamera. Und ich muss wirklich sagen, das war ein relativ offener Bericht über die Möglichkeiten. Das heißt natürlich dann immer wieder, sehr, sehr selten kommt sowas vor, dass das nicht stimmt. Das zeigt jetzt diese Rechnung von der BKK.
Naja, ich sag mal ganz deutlich, man will da auch versuchen, seinen Hintern zu retten, glaube ich. Denn die Medien haben über die Jahre jetzt gar nichts gemacht, sondern mehr oder weniger nur eine reine Impfpropaganda oder Spritzpropaganda mit unterstützt im Rahmen der Pharmaindustrie, die ja direkt in die ganzen Geschehen der Machtstrukturen eingreift. Ich meine, da braucht man wirklich kein Abitur für mehr, um das noch zu verstehen. Und hier sehen wir natürlich, dass sie jetzt versuchen, noch schnell noch so ein paar Berichte mit reinzubauen, nachdem die Leute sowieso entnervt oft aufgegeben haben, den Kopf in den Sand gesteckt haben und sagen, ich kann nicht mehr. Nicht jeder hört unseren Stabil durch den Wandel-Podcast und hat dadurch immer wieder ein bisschen Energie vielleicht auch reinbekommen, wie wir es immer wieder hören, um wieder durchzuhalten, sondern die hören dann irgendwann auf und sagen, ich ergebe mich, sollen sie mir reinspritzen, was sie wollen, Hauptsache ich kann zu meinem Italiener gehen und wenn ich dann drauf gehe, gehe ich halt drauf. Auch solche Sprachen hört man dann. Also genau das ist der Punkt und hier wird die Ernsthaftigkeit eben halt deutlich.
So, jetzt sind wir mit dem Thema erst einmal oder mit den Impf- bzw. Nebenwirkungs- bzw. Planungen erst einmal durch und wenden uns jetzt der Ukraine zu. Da ist ja nun unendlich viel passiert in den letzten 2 Tagen. Wladimir Putin hat die Nase voll gehabt. Der hat gesagt, wir befreien jetzt die beiden Ostrepubliken Donetsk und Lugansk. Die sind da reinmarschiert. Es gibt widersprüchliche Aussagen. Es heißt, dass auf der einen Seite die Menschen gefeiert hätten dort. Auf der anderen Seite gibt es Berichte, und zwar viele, viele Berichte in den Mainstream-Medien, dass jetzt die Bomben fallen auf Kiew und auf Städte und so weiter. Russland wiederum hat gesagt, wir greifen keinerlei zivile Ziele an, sondern ausschließlich militärische. Und die haben das auch noch mal ganz genau aufgeführt, was genau, es heißt hier, der Kreml betont, dass das russische Militär keine Angriffe auf ukrainische Städte durchführe, sondern hochpräzise Mittel eingesetzt würden, um die militärische Infrastruktur auszuschalten. Zivilisten seien nicht bedroht, versicherte das Ministerium. Wir lesen das hier vor aus den russischen Meldungen. Ihr wisst, dass wir auch in Russland Kollegen haben, die für uns arbeiten und die diese Meldungen sichten und dann auch übersetzen. Denn diese Seite, die russische Sichtweise, wird in den Medien eben in den westlichen Medien derzeit wirklich nur sehr eingeengt wiedergegeben, beziehungsweise zuweilen auch verzerrt oder vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen. Also wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Position für oder gegen Putin, für oder gegen den Westen einnehmen, sondern wir versuchen wirklich mit größtmöglicher Sachlichkeit hier durchzukommen. Und wichtig ist einfach, dass jeder sich sein eigenes Bild macht, auch mal in die Gesichter der Leute schaut, die da angeblich am Hebel sitzen und die Meldungen verkünden und so weiter. Und wir versuchen jetzt heute auch einmal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, indem wir eben beide Seiten gegeneinander stellen.
Ja, und aus diesem Grunde ist es auch sehr wichtig, dass wir zum Beispiel gestern die Livestream-Kamera der Welt veröffentlicht haben, in die man den ganzen Tag reingehen konnte. Ich habe das auch getan und das gibt es jetzt. Die Welt hat es abgeschaltet, natürlich auch bei anderen. Ich bin noch vorhin auf YouTube reingegangen und habe reingegeben Kiew Live Kamera und da gab es mehrere Angebote, die vor allem den großen Platz des Maidans dargestellt hatten. Das ist ja ein großer zentraler Platz und wenn man dort reingeht und ist dann aktiv live verbunden, dann stellt man erst einmal eines fest, nämlich gar nichts. Da fahren die Autos hin und her, da ist Ruhe, es ist Stille, es macht überhaupt keinen unfriedlichen Eindruck, zumindest aus dieser Kamerasicht heraus. Und das war gestern wohlgemerkt auch die Welt, die die gleiche Kameraperspektive eingenommen hatte. Also dieser Krieg war nicht erkennbar. Also für den ganz großen, schweren Krieg möchte ich hier also erstmal sagen, komisch. Das soll aber nicht heißen, dass woanders natürlich keine kriegerischen Auseinandersetzungen gewesen sind. Und wenn man das verfolgt hatte, auch so die validen Daten, die man bekommen hat, dann haben die Menschen dort vor Ort gesagt, ich habe selbst auch Kontakt zur Ukraine, die haben dann gesagt, dass dort, oh, da hinten ist eine Bombe eingeschlagen, das ist in der Militärbasis so und so. Und das hat auch Putin ganz deutlich gesagt, dass er Militärbasen angreifen und ausschalten will und entmilitarisieren will. Das sind für mich also ganz wichtige Vorgänge, während wenn ich mir die Überschriften ansehe, dann von den großen Mainstream-Medien bin ich erschrocken über diese Kriegstreiber-Terminologie, die da reingeht. Also das ist nichts auf Frieden ausgelegt, nichts darum, wie könnte man jetzt den Frieden zurückbekommen, sondern es geht darum, noch mehr Hass zu schüren, als es in den letzten Jahren schon war. Und dann wird immer nur argumentiert, achtet bitte auf die Sätze. Da gibt es eine Information von jemandem, die hat gesagt, dass dort ein Angriff stattgefunden haben soll. Der Begriff soll und könnte und würde und schätzt man und das wäre möglich, das ist schon sehr deutlich geworden. Und wenn man dann auch noch sieht, wie einige Leute offenbar auch aufgedeckt hat, dass natürlich die großen Massenmedien dann auch zum Teil, unter anderem auch das ZDF, mit Daten gearbeitet haben soll, wo beispielsweise Brände von China von 2016 genommen wurde, um einen Luftangriff in der Ukraine von gestern mehr oder weniger zu beweisen, dann kriegt das Ganze schon wieder so diese ganz haarige Grundlage und man fragt sich, ob die Westmedien, obwohl sie schon so aufgeflogen sind, nicht immer mehr dazulernen. Nun muss man dazu sagen, im Krieg ist das Erste, was stirbt, ist die Wahrheit. Und dass dann mit den Bildern gearbeitet wird, meistens sind es Kinder, meistens sind es verletzte ältere Menschen, wo jeder Mitleid hat. Ich hätte mir übrigens gewünscht, in dieser Akribie Bilder auch über den Afghanistan-Konflikt beispielsweise, wo es USA einmarschiert ist und die Menschen auch geflüchtet sind in Ängsten und voller Blut verschmiert und so weiter. Oder in Syrien oder beispielsweise in Libyen beispielsweise, oder Libyen heißt es ja richtig, dass als Libyen angegriffen wurde, was dort im Prinzip auch gemacht wurde, das soll es jetzt nicht rechtfertigen. Mich wundert einfach nur diese etwas doch sehr tendenziöse Berichterstattung nur aus einer Richtung. Und vor allem die Gegenseite wird nicht dargestellt, denn das ist die Voraussetzung, um überhaupt wieder in Friedensverhandlungen reinzukommen. Und man merkt anhand der Presse, an Friedensverhandlungen ist man überhaupt nicht interessiert. Die Frage ist, warum? Aber da kommen wir wahrscheinlich noch drauf.
Ja, es gibt so viele Berichte heute. Also ganz, ganz aktuell ist jetzt gerade herausgekommen, dass die EU, wir kommen auf die ganze Sanktionsliste der EU noch, aber Headline ist jetzt, die EU wird nach übereinstimmenden Berichten auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lavrov persönlich auf ihre Sanktionsliste setzen. Das bedeutet, dass möglicherweise in der EU vorhandene Vermögenswerte der beiden Politiker eingefroren werden. Zudem dürfen sie nicht mehr in die EU einreisen. Also das heißt, damit sind schon mal Friedensverhandlungen in der EU ausgeschlossen.
Ja, genau das erscheint mir auch das Ziel zu sein. Wie soll ich es anders bewerten? Ich sehe mir die russische Berichterstattung an und ich sehe mir die westliche Berichterstattung an. Die westliche bezeichnet mehr oder weniger nur die Ist-Situation, was ist heute passiert. Mit anderen Worten, gestern hat der Krieg erst angefangen. Nicht vielleicht vor 20 Jahren, sondern gestern, nämlich durch eine neue Qualität, in dem russische Militärs in die Ukraine einmarschiert sind. Und ganz ehrlich jetzt, es ist immer furchtbar, wenn irgendwo Militäreinsätze stattfinden und die sogenannten Kollateralschäden, da haben wir mit USA ja extrem viel Erfahrungen, wo unglaublich viele Menschen, Kinder, Schulen, Krankenhäuser und so weiter zerbombt wurden, die sind leider gut möglich. Ich glaube, dass die russische Militärs relativ strategisch und sehr punktuell vorgehen. Zumindest macht es so den Eindruck. Bis jetzt haben wir noch keine wirklichen erschütternden Bilder gesehen, die valide sind, sondern wir sehen Fotos, die aber eben noch nicht wirklich bis ins Detail geregelt wurden. Entscheidend ist, es wird von der westlichen Presse keine Argumentation eröffnet, wie konnte es dazu kommen und wie können wir auf der Basis der Information, der Bewertung tatsächlich jetzt in eine Ruhe reinkommen. Wie können wir dieses Ganze wieder beenden? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da jetzt ganz gute Entwicklungen, wenn ich sehe, dass der Herr Zelensky, der Präsident von der Ukraine, jetzt in seiner Not natürlich herausgesagt hat, wir wollen mit Russland verhandeln, das wird wahrscheinlich gleich kommen, und wir wollen jetzt sehen, dass wir wieder in den Frieden und in die Friedensverhandlungen kommen, und Putin das ja auch schon signalisiert. Also das nur schon mal so vorweg in dieser Situation. Es tut sich etwas. Eventuell könnte dieser kurzfristige, schnelle Eingriff Russlands auch dazu führen, dass dieser Dauerkrieg der letzten Jahrzehnte dort in dem Gebiet durch Paramilitärs, durch diese ganzen Söldnertruppen, die dort gewesen sind und so weiter, das sieht man in der Argumentation, wie momentan zum Beispiel das Verteidigungsministerium, glaube ich, in Kiew aufgefordert hat, die Leute, ich weiß nicht, ob du das auch noch hast, Molotow-Cocktails beispielsweise zu bauen. Das heißt also, da sagt beispielsweise die Regierung in Kiew an ihre Bevölkerung, baut auch euch Molotow-Cocktails, setzt sie ein und werft sie auf die Angreifer und eliminiert die angreifenden russischen Soldaten. Ich stelle mir vor, wenn beispielsweise in einer Notsituation Herr Scholz sagen würde, in Deutschland, in Berlin, baut jetzt alle Molotow-Cocktails. Ich glaube, 99% der Bürger wissen nicht einmal, was das ist. Die glauben, das ist sowas wie ein Cuba Libre, dass sie sich einen Cocktail anmischen. Und damit wirft man nicht. So, damit können die gar nicht umgehen. Das heißt, man setzt hier offenbar davon raus, dass in Kiew jeder weiß, was das ist, wie man das wirft und wie man so ein Ding baut. Also das zeigt natürlich schon, in welcher Qualität, in welcher Lebensqualität und Zeitqualität die Ukrainer bisher auch schon gelebt haben.
Ich möchte gerne ganz kurz was zum Intelligenzquotienten unserer Landsleute sagen. Also was ein Molotow-Cocktail ist, beziehungsweise dass es eine Waffe ist, das werden die meisten wissen.
In unserer Generation schon. Ich glaube, da sind viele, die es nicht wissen.
Okay, so, das haben wir also. Es heißt, persönlich sind diese beiden Herren Lavrov und Putin sanktioniert. Sie dürfen nicht mehr einreisen. Das Guthaben in der EU, was sie eventuell haben könnten, wird eingefroren. Die Europäische Union verschärft jetzt Schritt für Schritt die Sanktionen. Also es ist noch nicht alles, da kommt noch mehr. Und davor war auch schon mehr. Also sogar der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagt, es seien die härtesten Sanktionen, welche die EU jemals verhängt habe. Es herrsche allerdings Uneinigkeit bei der Frage, ob Russland nun künftig von dem internationalen SWIFT-Verfahren ausgeschlossen werden sollte. Und wie bereits erwähnt, wird ein weiteres Sanktionspaket vorbereitet. Was will man erreichen? Was soll das Ziel sein? Ziel ist es, die russische Wirtschaft, die russischen Eliten zu treffen, so heißt es hier in dem Bericht. Die EU will daher Russlands Zugang zu den Finanzmärkten und zu wichtigen Technologien beschränken. Die Sanktionen sollen sich laut der gestern in Brüssel verabschiedeten Gipfelerklärung gegen den russischen Finanz-, Energie- und Transportsektor, den Export von Dual-Use-Gütern, die für zivile und militärische Zwecke genutzt werden können, die Visa-Vergabe sowie eine Reihe russischer Einzelpersonen richten. Andreas, kann die EU Russland im Bereich Finanzmarkt, im Bereich Versorgung, im Bereich wichtige Technologien, vor allem im Bereich Energiesektor, wirklich so schaden?
Naja, mit Sicherheit kann sie schon schaden und das auch nicht wenig. Die Frage ist, wer den größeren Schaden hat? Diejenigen, die die Sanktionen aussprechen oder diejenigen, die von diesen Sanktionen betroffen sind? Und das erscheint mir schon ziemlich deutlich. Ich glaube, man vergisst immer, um welche Größenordnung es flächenmäßig sich handelt, wenn wir darüber sprechen, dass die Sowjetunion, die ehemalige, oder das Russland. Und wenn wir uns angucken, in Russland geht ja nie die Sonne unter. Wenn sie im äußersten Westen untergeht, dann geht sie im Osten gerade wieder auf. Das ist den meisten Menschen gar nicht klar, dass dieses Land quasi ganz rumgeht um diese Kugel. Und wenn wir dann sehen, dass China einen extremen Bedarf hat an Gas und Öl und verschiedenen anderen Rohstoffen, die Russland hat, wenn Indien einen gigantischen Bedarf hat und Russland vor allem die Rohstoffe hat. Russland hat Unmengen an Goldreserven. Mit diesen Goldreserven wären sie in der Lage, ganz locker mal eben solche Sanktionen zu überbrücken. Aber der Westen hat es eben nicht. Der Westen geht dabei in die Knie. Mit dem Westen meine ich vor allem Europa. Und man hat das Gefühl, so wie Thomas Röper ja schreibt, dass die Amerikaner in Washington mit den Sektkorken knallen. Das ist jetzt überzogen gesehen. Aber man muss einfach mal sehen, welcher gigantischer Schaden jetzt Europa zugeführt wird. Und hier möchte ich noch mal erinnern an meine Tendenzen, was die NATO-Aufgabe ist. Ist die NATO-Aufgabe tatsächlich ein Verteidigungsbündnis? Ist es ein Angriffsbündnis? Oder ist es eine Struktur, die vor allem dazu dient, das ist nämlich das, was ich jetzt erkenne immer mehr, die eigenen NATO-Mitglieder selbst zu zerreiben. So kann man natürlich auch einen Krieg führen, indem man ganz viele Vasallen um sich herum sammelt und dann sagt, wir werden jetzt alle miteinander arbeiten, aber in Wirklichkeit diese Vasallen dabei selbst schädigt. Das ist natürlich eine interessante Form der Kriegsführung, die so ziemlich noch gar keiner durchdacht hat. Und spätestens durch die Sanktionen, die ja US-zentriert mehr oder weniger entschieden werden. Wissen ja letztendlich alle, das haben wir gesehen, als Olaf Scholz gehört hatte von Herrn Biden, wenn mit der Ukraine was ist von russischer Seite, kommt Nord Stream 2 nicht zustande, dann haben wir ja ein Riesenproblem. Und das kommt ja jetzt gerade. Und so geht das jetzt seinen Gang.
Ja, das sind interessante Gedanken, die du hier aufstellst. Und wir werden natürlich anhand der Ereignisse weiter beobachten können. Es heißt ja immer wieder, eigentlich ist Europa das Ziel, denn trotz Zentralisierung durch Brüssel gibt es doch immer noch sehr viel Eigenständigkeit, vor allem in den ost- und südosteuropäischen Ländern. Also, die Sanktionspaket, über das wir gerade gesprochen haben, von Seiten der EU gegen Russland, muss heute formell vom Ministerrat der EU-Staaten verabschiedet werden. Es gibt einen Entwurf, der liegt der Nachrichtenagentur AFP vor. Sind etwa die staatliche russische Eisenbahngesellschaft RZD betroffen, der Fahrzeughersteller Kamaz und der Schiffbauer USC, die russischen Privatbanken Alpha Bank und die Bank Otkriti sollen ebenfalls auf diese Sanktionsliste kommen. Wie gesagt, mit dem SWIFT-Finanzverfahren, das ist die Frage. Der ukrainische Präsident Zelensky hat gefordert, dass Russland ausgeschlossen wird aus SWIFT. Deutschland aber und einige weitere Staaten haben hier noch ausgebremst, denn der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem hätte schlimme Folgen für die russische Wirtschaft, dann könnten die Banken nicht mehr mit den Geldhäusern in anderen Ländern kommunizieren. Das würde das würde Warenströme verlangsamen oder sogar ganz verhindern. Und davon wären natürlich dann auch ausländische Firmen betroffen, die in Russland tätig sind. Und da gibt es eine ganze Menge deutscher Unternehmen mit Filialen in Russland. Insbesondere geht es ums Thema Gaslieferungen aus Russland, auf die Deutschland stärker angewiesen ist als zum Beispiel andere EU-Staaten, die kann man jetzt nicht einfach ausblenden. Und durch die Blockade russischer Banken sei dann der Geschäftsverkehr mit Russland nahezu beendet. Das sagt Christian Lindner von der FDP, der da wohl große Sorgen hat. Und wir gucken noch mal, was die EU außer dem, was heute jetzt beschlossen werden soll, schon bereits verabschiedet hat. Denn Mittwoch ist ja bereits ein erstes Sanktionspaket in Kraft getreten als Reaktion auf die Anerkennung der pro-russischen Separatistengebiete in der Ostukraine. Das Sanktionspaket richtet sich gegen drei russische Banken und 23 Verantwortliche aus Putins Umfeld. Darunter gehört auch der Verteidigungsminister Shoigu, der Kreml-Stabschef, die Chefredakteurin des staatlichen Fernsehsenders Russia Today. Der ist übrigens jetzt schon in mehreren Ländern verboten worden, wie zum Beispiel auch in Polen, erstaunlicherweise. Ja, wer gehört jetzt noch zu dem Sanktionspaket dazu? Margarita Simonyan, das ist diese Chefredakteurin von Russia Today. Ihr Vermögen wird in der EU ebenso eingefroren wie das von 351 russischen Parlamentsabgeordneten. Zudem werden sie mit Einreisesperren belegt und, das hatten wir schon gemeldet, die Bundesregierung legt die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 komplett auf Eis. Es wird sogar darüber nachgedacht, sie überhaupt niemals mehr in Betrieb zu nehmen. Darüber fantasierte neulich der Superminister Robert Habeck.
Ja, das ist der entscheidende Fakt, die davor, ob man da eine RT-Chefredakteurin da beispielsweise, dass man die privaten Finanzen einfriert, das sind keine Milliardenbeträge, das ist volkswirtschaftlich kein großer Faktor. Das ist mehr oder weniger so ein bisschen Geplänkel, um den Menschen dann Sand in die Augen zu streuen, nach dem Motto, wir greifen hier in aller Härte durch. Aber bei Nord Stream 2 wird es nämlich sehr spannend. Und zwar warum? Nord Stream 2 war ja ein Projekt zwischen Gazprom in Russland, das ist übrigens ein Multikonzern, die diese Kosten für diese Investition Nord Stream 2 schlichtweg abschreiben können, weil die Finanzen definitiv da sind auf der ganzen russischen Seite. Aber die Hälfte dieser Kosten waren ja nicht nur Gazprom, sondern das haben europäische Unternehmen gemacht. Das waren französische Unternehmen, das war die OMV beispielsweise in Österreich, das waren deutsche Unternehmen. So, und wenn jetzt diese ganze Gazprom-Geschichte nicht läuft, dann werden natürlich die europäischen Unternehmen gigantische Verluste haben. Nämlich, die wollen ihre Investitionen wieder zurückhaben. Und diese Investitionen nicht nur, sondern auch entgangenen Gewinn. Dafür gibt es ja mittlerweile diese privaten Gerichtsbarkeiten, die also jenseits von hoheitlichen Gerichten entfernt sind. So, gegen wen würden denn jetzt die Schadensersatzforderungen laufen? Natürlich mit dem Vertragspartner von Nord Stream 2. Und wer ist das? Oh, das ist ja Deutschland. Denn in Deutschland laufen die Dinge aus. Das heißt, Frankreich, Österreich und die deutschen Konzerne werden dann eventuell eine gigantische Schadensersatzforderung gegen die Bundesrepublik Deutschland fahren, das heißt gegen die deutschen Steuerzahler fahren und wieder nochmal draufgehauen auf die deutschen Steuerzahler, weil sie diese entgangenen Gewinne und die Kosten dafür wieder zurückbekommen wollen. Und das ist interessant bei der Geschichte, auch mit welcher Doppelmoral hier gearbeitet wird. Wenn es also ein deutsch-russisches Projekt war, weil in Deutschland nämlich diese Pipeline ankam, dann fragte man sich natürlich auch, warum Frau Merkel damals die Genehmigungsverfahren nicht in Deutschland gemacht hat, sondern hat sie an die Europäische Union übergeben. Da ist denn die EU für zuständig, für die Genehmigungsverfahren. Und ich bin ganz sicher, wenn es um die Schadensersatzforderungen geht, wird nicht die EU zur Verantwortung gezogen, sondern ausschließlich Deutschland. Und das ist alles so ganz offensichtlich. Wenn es gegen Deutschland geht, sind sie immer alle dabei. Und wenn es dann darum geht, dass Deutschland mal partizipiert, könnte, nämlich nehmen wir mal an, die Nord Stream 2-Route wäre in Gang gekommen, dann wird das auf die EU verlegt und auf die lange Bank geschoben. Ich meine, man muss doch mal erkennen, in welche Richtung das alles geht.
Ja, heute Morgen hat die FAZ Ein Bericht über die EU-Sanktionen veröffentlicht, der ist noch ein bisschen genauer. Da konnte man das schon etwas dichter greifen. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben also Russland jetzt belegt mit nie gesehenen Strafmaßnahmen. Und Ursula von der Leyen als Chefin der EU sagt ganz offen, es geht uns darum, die industrielle Basis des Landes zu zerstören.
Ja, das ist zum Beispiel eine ganz klare Kriegsaussage, interessanterweise. Und das von der EU, weil ein Land außerhalb der EU mit Russland in Konflikt kommt. Das heißt also nochmal, die Ukraine ist weder ein NATO-Staat noch ein EU-Staat. Aber trotzdem sagt die EU, wir wollen jetzt Russland zerstören. Das sind zum Beispiel richtige Kriegserklärungen, die da stattfinden.
Ja, es ist auch überraschend von so einer kleinen, zarten, blonden Frau, ne?
Ja gut, okay. Also sie gibt wahrscheinlich auch das vom Zettel wieder, was man ihr vorgelegt hat. Sie hat ja ihren Finanzier und einen der großen Finanziers, das ist zum Beispiel die Bill & Melinda Gates Stiftung, den sie sogar selbst öffentlich als ihren Führer bezeichnet hat.
Ja, und wir haben es gerade gesagt, die Sanktionen betreffen also Energie, Verkehr, Finanzsektor, Exportbeschränkungen. Wir wissen inzwischen, das stand in dieser Meldung noch nicht drin, weil es sehr aktuell ist, dass auch Wladimir Putin und Außenminister Lavrov persönlich sanktioniert sind. Und hier heißt es in diesem FAZ-Artikel, dass diese politischen Entscheidungen, diese Maßnahmen, die da jetzt in der EU-Kommission getroffen wurden, ganz eng mit Amerika und anderen Partnern abgesprochen worden sein und dass eben all das heute in dieser Sondersitzung in Kraft treten muss.
Ja, es ist nicht nur abgesprochen, es ist diktiert worden, das kann man ganz eindeutig sagen. Wir haben es gesehen, wie gesagt, wie Herr Biden das dem Herrn Scholz auch schon erzählt hat. Und das Interessante ist natürlich, wenn jetzt diese Nord Stream 2 Geschichte, die schon voll mit Gas ist und die könnte Deutschland mit Gas sofort beliefern und die Gaspreise würden übrigens massiv fallen dadurch. Das wäre ja möglich, das wäre ja alles relativ schnell auch zu regeln im Rahmen eines europäischen Gesamtfriedens. Aber dazu müsste man sich mit dem Nachbarn Russland an einen Tisch setzen, den man über Jahrzehnte nun gereizt hat. Das muss man auch mal ganz eindeutig sehen. Und ich glaube ganz einfach, dass hier natürlich eine Problematik liegt, die wir ja nur auf der Friedensebene hinbekommen. USA freut sich, die werden jetzt ihr Fracking-Gas aus Texas teuer in Deutschland, in Europa verkaufen können. Und Fracking, wissen wir, was das für eine Umweltverschmutzung ist, wie das sich mit der grünen Politik verhält. Wir haben immerhin eine grüne Außenministerin und auch einen grünen Superminister für Klimaschutz und so weiter. Aber da spielt die Umwelt dann doch keine Rolle. Und es ist eigentlich kaum zu fassen, wenn man sieht, wie aus dieser damaligen Umweltpartei eine reine Kriegstreiberpartei geworden ist. Kennzeichnung, das ist meine Meinung, Kennzeichen wieder zu.
Also Gänsefüßchen.
Gänsefüßchen.
Was sagt Frau von der Leyen im Einzelnen? Was soll jetzt genau stattfinden gegen Russland? Im Energiesektor darf die Ausrüstung für Raffinerien nicht mehr an Russland geliefert werden. Diese Technologie stammt fast ausschließlich aus Europa. Dadurch soll es dem Land unmöglich werden, Anlagen zu reparieren und zu modernisieren, wodurch die Erträge sinken. Frau von der Leyen beziffert die Einnahmen Russlands aus raffinierten Produkten auf etwa 24 Milliarden Euro im Jahr 2019. Im Verkehrssektor bekommt das Land keine Flugzeuge und Flugzeugteile mehr. Es kann seine Maschinen auch nicht mehr in Europa warten oder reparieren lassen. Drei Viertel der Flugzeugflotte stammen aus Europa, den USA und Kanada, mit denen diese Sperre abgestimmt ist. Dies werde einen Schlüsselsektor der Wirtschaft und die Konnektivität stark beeinträchtigen, sagt Frau von der Leyen. Und während diese Maßnahmen relativ schnell Wirkung zeigen sollen, wirken sich die Exportbeschränkungen für Hightech-Güter mittelfristig aus. Da heißt es von Seiten Frau von der Leyen, wir werden den russischen Zugang zu wichtigen Technologien treffen, die es braucht, um eine prosperierende Zukunft aufzubauen. Der amerikanische Präsident Joe Biden sagte in Washington, man werde so die russischen Hightech-Importe etwa halbieren.
Ja, So kann man die Gegner quasi gemeinsam zerreiben lassen. Das ist eine typische Kriegsstrategie, in diesem Fall Europa und Russland. Wir merken, wie dramatisch jetzt wirkt diese internationale globalisierte Ökonomie. Es gibt gar keine wirkliche russische Ökonomie, eine deutsche Ökonomie, eine chinesische oder amerikanische, sondern mittlerweile sind alle Unternehmen dieser Welt komplett miteinander vernetzt, überall. Und ich weiß, ich bin vor 15 Jahren oder 10 Jahren, 12, 13 Jahren, das letzte Mal in Omsk gewesen, in Sibirien. Und ich habe damals schon gesehen, wie viele deutsche Unternehmen dort gewesen sind. Ob das die Autohäuser von VW sind oder sonstiges. Das heißt, diese Verzahnung dieser internationalen Betriebe ist so gigantisch groß, dass man mit Sanktionen vielleicht noch eins erreicht, dass derjenige, der sanktioniert wird, etwas mehr Schaden hat als derjenige, der sanktioniert. Also unterm Strich gesehen ist es aber so schwierig, noch Sanktionen zu finden, die einen nicht auch selbst betreffen. Was das bedeutet, wenn die Russen ihre Maschinenteile nicht mehr bekommen oder irgendwelche Wartungsmaterialien mehr bekommen, dann bedeutet das gigantische Absatzverluste für deutsche oder europäische Unternehmen, die massiv ihre Arbeitsplätze dann verlieren werden. Und die russischen Maschinen übrigens, die Kriegsmaschinerie, die wird nicht aus Europa beliefert. Und das Antonov-Werk beispielsweise liegt in der Ukraine, die schon lange keine Flugzeuge mehr bauen, aber relativ schnell wieder in Gang zu setzen sind. Das heißt, die großen Transportflieger, die Russland verwendet, auch in der russischen Armee, die können durchaus in der Ukraine repariert und gewartet werden. Und das ist wesentlich entscheidender beispielsweise, denn da sind sie gerade.
Ja, weiter geht es mit den Sanktionen, die Frau von der Leyen verkündet hat. Die Visa-Beschränkungen beziehen sich auf Inhaber von Diplomatenpässen und Geschäftsleute. Sie werden vom erleichterten Visa-Zugang ausgeschlossen. Außerdem soll ein neuer Sanktionsrahmen für Oligarchen aus dem Umfeld von Präsident Putin geschaffen werden. Frau von der Leyen sagt, dies markiere den Beginn einer neuen Ära. Putin versuche, ein befreundetes Land mit Gewalt zu unterwerfen. Er muss und er wird scheitern, so die EU-Kommissionspräsidentin. Der französische Präsident Macron hat sich auch geäußert und sagte nach den Beratungen, die 6 Stunden lang gedauert haben, Europa hat keine andere Wahl, als eine Macht zu werden.
Ja, also das bewerte ich alles mehr oder weniger jetzt so als erste Reaktion, die auch wenig durchdacht ist und auch nicht von Militärexperten ausgesprochen wird, sondern mehr eine Mediendarstellung nach dem Motto, und jetzt werden wir aber ganz groß werden wir jetzt. Also jetzt aber richtig. Wir wissen noch nicht wie, aber jetzt geht's los. Das lassen wir uns nicht gefallen. Das ist ja mehr oder weniger eine Hilflosigkeit, die ich da sehe.
Auch hier wird sich nochmal geäußert zum Thema SWIFT und dem Ausschluss Russlands, dem möglichen. Wir haben es schon gesagt, dann kann Russland oder könnte Russland keine finanziellen Transaktionen mehr mit dem Ausland vornehmen. Deutschland sperrt sich dagegen, Italien auch, denen die höchsten Verluste drohen würde. Und der Vorschlag war auch nicht Teil des vorher ausgehandelten Pakets. Olaf Scholz als deutscher Bundeskanzler hat sich dazu auch geäußert. Er sagt, es sei ganz wichtig, dass wir die Maßnahmen, die jetzt die letzten Wochen vorbereitet worden sind, beschließen und uns alles andere aufbehalten für eine Situation, wo es notwendig ist, auch noch andere Dinge zu tun. Andreas, Olaf Scholz spricht davon, dass das die Maßnahmen sind, die in den letzten Wochen vorbereitet sein sollen. Woher wussten die denn, dass sie sowas jetzt vorbereiten müssen, während, da kommen wir auch gleich noch drauf, die Bundeswehr beispielsweise es völlig nass erwischt, weil da ist gar nichts vorbereitet.
Naja, gut, also ich denke mal, ich möchte hier den Roland Tichy hier zitieren, der sprach von einem politischen Kindergarten in Deutschland und genau so ist es. Ich meine, eine schwächere politische Organisation als zurzeit wird Putin wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht mehr vorfinden. Denn was hier stattfindet, ist ja mehr oder weniger wie eine Art wild gewordener Hühnerhaufen, dass sich selbst Herr Söder sich jetzt zu Wort meldet und sagt, wir müssen unbedingt jetzt was machen, wir müssen unbedingt die Rüstung aufbauen. Die ist ja über Jahre nicht aufgebaut worden. Und man muss einfach sehen, dass diese gesamte Misere in den europäischen Armeen, speziell in Deutschland, diese ganze Lage ja nicht unbekannt ist. Das ist alles bekannt, dass die nicht in der Lage sind, mit Material versorgt zu sein, dass sie nicht mehr in der Lage sind, den eigenen Verteidigungsfall durchzuführen im Falle des Falles. Das sind alles Dinge, die kennen wir. Und dass jetzt Olaf Scholz sagt, wir haben uns über die letzten Wochen vorbereitet, das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Angriffspläne gegen die Ukraine schon durchgesickert waren, die natürlich Russland vorhält, weil sie müssen natürlich auch vorhalten und sagen, wenn das und das passiert, müssen wir irgendwo rein. Russland sollte in die Falle tappen, aus meiner Sicht, diesen Krieg in die Ukraine in Gang zu setzen. Diese Entwaffnung, die dort stattfindet. Die Nutznießer sind jetzt die USA. Einzig und allein, weil sie damit letztendlich Russland als Oberfeind darstellen kann, die europäischen NATO-Partner mit integrieren kann in das sogenannte Verteidigungsbündnis, die USA sogar noch ein paar tausend Soldaten jetzt nach Ramstein, nach Deutschland bringen kann, um dann 7000 Soldaten, um damit letztlich die Sicherheit der NATO-Partner zu gewährleisten. Nun muss man mal fragen, wer bezahlt diese 7000 Soldaten eigentlich, die auf deutschem Boden stationiert werden? Zahlt das die amerikanische Regierung? Zahlen das die amerikanischen Steuerzahler? Nein, das zahlen die deutschen Steuerzahler. Genau wie beispielsweise die gesamten Sicherungsmaßnahmen, die uns die NATO ja zur Verfügung gestellt hat, um uns zu verteidigen gegen den bösen Osten, gegen den bösen Russen. Das zahlen ausschließlich natürlich logischerweise die Länder, in denen diese Soldaten abkommandiert sind. Das heißt, unterm Strich gesehen spart USA sogar Gehälter und Kosten für die Soldaten, denn diese gesamten Transportkosten, alles, was da drauf kommt, das wird von den Ländern natürlich finanziert, die davon Nutznießer sind.
Ja, und die 7000 müssen ja auch durchgefüttert werden
jetzt. Ja, das gehört alles mit dazu. Also das ist das Problem, dass das alle gar nicht so richtig verstanden haben. Nutznießer sind die Vereinigten Staaten von Amerika, weil Russland in diese Falle getappt ist oder tappen musste. Er ist ja lange genug gereizt worden. Und jetzt wird mehr oder weniger Russland das Feindbild, kann hochgebaut werden und Europa wird mehr oder weniger noch zerrieben, finanziell, ökonomisch. Und das bedeutet, wenn der gesamte Wirtschaftskuchen kleiner wird, dann wird insgesamt automatisch der amerikanische größer. Das ist deren Vorstellung wahrscheinlich, aber da gibt es viele Faktoren, die würden zu weit führen, die das Ganze verhindern werden.
Ich frage mich manchmal, was der Wladimir Putin persönlich für ein Karma haben muss, denn das böse Russland wird ja an der Person Putin festgemacht. Selbst ein wirklich streng dreinschauender und ernst redender Sergei Lavrov als Außenminister wird eigentlich persönlich nie angegriffen. Aber Putin, der scheint eine große Projektionsfläche zu haben und darzustellen. Denn also, was man in den westlichen Medien an Wut und Hass über ihn sieht und erfährt, das stellt, ob man jetzt Putin-Versteher ist oder nicht, gleich einen Mitleidseffekt dar. Da sagt man irgendwann mal, also auch wenn er vielleicht ein ganz schlimmer ist, aber jetzt muss ja mal irgendwann wieder gut sein. Das heißt, es wird ja mega überzogen im Moment.
Naja, das ist ganz eindeutig, weil Putin natürlich ein Klardenker ist. Er ist jemand, der auch offenbar historisch sehr versiert ist. Er hat ja in seiner großen Ansage zur Ukraine, zu deren Einsatz in der Ukraine, ja eine lange historische Abhandlung gegeben den Menschen, warum es überhaupt dazu gekommen ist. Nun kann man sagen an bestimmten Stellen, okay, da gibt es Dinge, die hätte ich zum Beispiel mit erwähnt, die sind aus meiner Sicht nicht sauber gemacht worden. Zum Beispiel 1932, 33 die Hungerkatastrophe, die durch die Sowjetunion ausgeführt wurde, in Richtung Ukraine. In der Ukraine sind viele Menschen an Hunger gestorben durch Einsatz der Sowjetunion. Aber die Sowjetunion wiederum ist auch nicht das heutige Russland. Und man muss dazu sagen, dass Putin es sogar gemacht hat, dass er Lenin und auch Stalin und auch alle anderen Sowjetgrößen durchaus kritisch bewertet, auch in seinen Aussagen. Also er hat natürlich nicht alle Dinge reingenommen, die man hätte reinnehmen müssen. Würde man sich mit seiner Rede auseinandersetzen, würde man vielleicht feststellen, feststellen, es gibt hier andere Bewertungen der Geschichte. Und wenn einer kommt und sagt, nämlich jetzt der Westen, wir haben den Anspruch auf Wahrheit, was die Geschichtsbewertung anbelangt, dann wird das Ganze kritisch. Denn Geschichte sind mehr oder weniger Einigungen, auf die sich die entsprechenden Beteiligten irgendwann geeinigt haben. Und sie müssen immer wieder auch einer Revision unterzogen werden, um zu überprüfen, ob bestimmte Dinge überlegt waren oder ob sie auch eventuell konditioniert waren oder tendenziös abgewickelt wurden. Das sind ganz wichtige Faktoren. Aber diese Grundlage, das heißt, was war die Ursache und was ist die Wirkung? Die Frage wird nicht gestellt. Der Westen redet nur von einer Wirkung im Moment, niemals von irgendwelchen Ursachen.
Und wir wollen mal schauen, es ist ja nicht so, dass jetzt Russland alleine geschädigt wird. Die Bild hatte gestern einen erhellenden Beitrag gebracht und hatte mal so aufgezählt, welchen deutschen Firmen der, wie Sie es tituliert haben, Russland-Absturz droht. Und das heißt hier, für Deutschland gibt es eigentlich die verheerendsten Folgen. Denn nach dem Aus für die Putin-Pipeline Nord Stream 2 könnte Putin Europa den Gashahn zudrehen. Putin hat bis vor kurzem immer wiederholt, er wird es nicht tun und egal was passiert, er sei als Gaspartner verlässlich. Jetzt allerdings weiß man nicht, was passieren kann und wird angesichts dessen, was sich hier immer weiter auch zuspitzt. Und das ist natürlich für Deutschland wirtschaftlich ein Riesenschock. Und wäre es, wenn Russland ganz dicht machen würde, da Russland bislang rund 45% aller Erdgasimporte in die gesamte EU liefert. Und wenn Energie knapp wird, dann wird sie natürlich teuer, mit Folgen für praktisch alles, was Verbraucher kaufen, was Unternehmen brauchen, um zu produzieren. Und logisch, dass damit auch die Aktienmärkte jetzt wackelig sind. Wir haben ja gesehen, da waren also auch erhebliche Bewegungen. Und die Bild gibt erstmal Hinweise darauf, welche Anleger sich jetzt über welche Aktien hinaus Sorgen machen müssen. Und es heißt hier, die Antwort, Papiere von Unternehmen, bei denen ein ganzer Markt wegzubrechen droht, weil sie geschäftlich stark in Russland engagiert sind. Besonders betroffen die Sektoren Banken, sofern sie Niederlassungen in Russland haben, Öl, Bergbau und Baumaterialien. Außerdem Konsumgüterunternehmen, die viel aus Russland und aus der Ukraine beziehen oder dort viel verkaufen. Wer gehört zum Beispiel dazu, wird hier auch gesagt, die Getränkeriesen Carlsberg und Coca-Cola. Sie erzielen 13 bzw. 15% ihrer Umsätze in Russland. Dann gehört dazu Joghurt-Gigant Danone mit 6% seines Umsatzes in Russland. Die österreichische Raiffeisenbank erzielte 39% ihres geschätzten Nettogewinns mit einer russischen Tochtergesellschaft. Die Unicredit, die Société Générale und die ungarische OTP-Bank, die jeweils mit 6-7% ausgesetzt sind.
Ja, und wenn wir das jetzt so hören, dann werden wir irgendwann hören in der nächsten Legislaturperiode, die gesamten Banken und die gesamten genannten Unternehmen haben deshalb so schweren Schaden gehabt, weil wir Sanktionen machen mussten. Aber die Ursache dafür, und das ist wieder Ursache und Wirkung, wird ja natürlich völlig rausgenommen. Man fängt mit einer Wirkung an, setzt sie als Ursache und sagt, dadurch, dass der Russe einmarschiert ist in der Ukraine, mussten wir diese Dinge machen. Und keiner wird mehr darüber reden, dass wir gerade 2 Jahre völlig verfehlte Corona-Politik hatten, indem man die gesamten Konzerne, die gesamte Wirtschaft, die gesamten mittelständischen Betriebe regelrecht in den Ruin getrieben hat. Und jetzt findet man, nachdem jetzt die gesamten Unternehmen direkt im Absturz sich befinden, die Banken sich im Absturz befinden, da brauchen wir gar keinen Ukraine-Angriff. Das haben sie schon vor 10 Jahren gemacht, sich in diesem Absturz befunden. Man hat nur durch einfach neues Gelddrucken diesen Vorgang des Absturzes verzögert. Das heißt, man optimiert nur noch die Fallhöhe, aber man optimiert nicht mehr überhaupt die Situation, irgendetwas zu retten. Und genau in dieser Situation ist jetzt ideal für den Westen die Argumentation zu finden, der Russe ist an allem schuld nachher. So wird es dargestellt. Es ist schon so unglaublich perfide auch, wie dieses Spiel hier aufgebaut wird, dass mir manchmal die Worte fehlen.
sprach Andreas Popp und schwieg dann. Ja, ich möchte euch mal ganz kurz hier noch weiter mitteilen, was die Bild-Zeitung da noch herausgefunden hat, wie welche Unternehmen leiden werden. Zum Beispiel das Bankhaus Citibank hat eine Liste europäischer Unternehmen erstellt, die wird hier auch abgebildet, die deutlich macht, wie stark sie dem Russland-Risiko ausgesetzt sind. Und aus Deutschland wären da zu nennen zum Beispiel Unipa oder Unipa, das ist die Kohle- und Gasabspaltung aus E.ON, die immerhin 25% des Gewinns vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen mehr in Russland ausmachen. Airbus, der deutsch-französische Flugzeugbauer, der hat im vergangenen Jahr 23 von insgesamt 611 Fliegern nach Russland ausgeliefert, das sind ungefähr 4%. Dann Beiersdorf, Nivea, der macht 5% seines Umsatzes in Russland, 5% seines Gewinns. Dann gehört dazu Adidas mit 5% Umsatz in Russland, Heidelberg Zement mit 5%, Henkel, dazu gehört Persil, Perwoll, Schwarzkopf und viele mehr, Waschmittel, Shampoo, Klebstoffhersteller mit 6%, dann MTU Aero Engines 2-4% und SAP mit 1% Umsatz.
Ja, und das sind alles natürlich ganz große Player, die volkswirtschaftlich schon eine Rolle spielen. Und wenn man das hier nur in 1 oder 2 oder 5 oder 10% Zahlen angibt, dann klingen vielleicht 5% nicht so viel. Wenn es sich aber dabei um Multikonzerne handelt, dann sind eben halt 5% von 1 Milliarde 50 Millionen. Und das sind also schon Riesendimensionen, die da eine Rolle spielen.
Andreas, du hast gerade den Thomas Röper erwähnt, denn der hat sich auch mal Gedanken gemacht. Er ist selber auch der Meinung, die du hier öfter schon vertreten hast. Wem nutzt das Ganze? Cui bono? Den USA auf jeden Fall. Also Joe Biden reibt sich jetzt die Hände. Der hat jetzt sozusagen die Hand auf der Energieversorgung der Europäischen Union, damit eben auch Europas. Und es gibt noch weitere Punkte, auf die er hier eingeht und wirklich mehr oder weniger hell entsetzt ist darüber, was im Moment hier passiert. Also er sagt, Nord Stream 2 ist jetzt gestoppt. Das ist seine Überschrift. Das ist der Sieg der USA und gleichzeitig das Ende der Versorgungssicherheit. Und er sagt, in Washington knallen wahrscheinlich jetzt die Sektkorken, denn die Anerkennung der Donbass-Republiken durch Russland ist wie ein Weihnachtsgeschenk für die USA. Die haben nämlich sozusagen ganz geschickt Russland in die Ecke gedrängt, bis Russland keine andere Wahl mehr hatte, als die Republiken anzuerkennen. Das sagt Thomas Röper, der lebt in St. Petersburg, der beschäftigt sich damit und der hat auch eine klare Meinung dazu. Also der hat eine, kann man mal sagen, einseitige politische Ausrichtung. Er ist fokussiert auf Putin und versucht, die Reaktionen und die Aktionen von Putin in diesem Sinne zu verstehen, dass er natürlich auch über viele Jahre gereizt und provoziert wurde. Wir haben neulich darüber gesprochen, Andreas, dass ja auch der Spiegel jetzt diese Abkommen 1991, die doch schriftlich vorliegen, veröffentlicht hat, nachdem eben vom Westen zugesagt wurde, dass es keine NATO-Osterweiterung geben wird. Allerdings gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, Moment mal, man muss ja genau hinschauen, was ist denn die NATO-Osterweiterung? Da gehören doch nicht die baltischen Staaten dazu.
Ja, man muss auch dazu sagen, das darf ich noch mal ganz kurz dazu bringen, das sind keine Abkommen gewesen, sondern das sind schriftliche Dokumentationen gewesen. Die gehören nicht zu großen Abkommen, die natürlich auch dann ratifiziert werden müssen. Aber es gibt so etwas wie Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und wenn man diese Dinge nicht nur schriftlich hinterlegt, sondern mündlich auch sagt, sich in die Augen schaut und sagt, so soll es sein. Und diese Zahlen, Daten, Fakten liegen halt vor. Das ist mir ganz wichtig. Und an der Stelle ist es auch wichtig, es gibt zwei Seiten immer an einer Medaille. Und jeweils die Russen sehen auf die eine Seite und die anderen sehen auf die andere Seite, die westlichen Medien. Und ich glaube, es gibt noch eine dritte Perspektive, das ist der Rand. Und auf diesem Rand, wenn man das auf die Seite dreht, dort findet man meistens die Informationen, die wirklich relevant sind. Und das ist das, was ich immer versuche zu machen. Und was wir hier haben, ist ja mehr oder weniger dieses Links-Rechts-Diskussion, wer ist böse und wer sind die Guten. Und Zusammenhänge werden nicht rübergebracht. Wenn man sich aber mal mit der Thematik beschäftigt, auch was in den letzten 10 Jahren war, also diese Ukraine-Geschichte begann ja nicht 2014 mit der Orangenen Revolution, sondern hier geht es letztendlich natürlich darüber, dass es schon weit vorher miteinander gewesen ist. Und das war schon in den 90er Jahren, in dem man versucht hatte, Russland und die Ukraine voneinander zu trennen. Wir kennen Brzezinski, das ist einer der einflussreichsten US-Geostrategen unserer Zeit, mittlerweile ein sehr alter Mann. Und es ging ihm darum...
Lebt er noch?
Ich glaube, der lebt noch. Ne? Ich glaube, aber auf jeden Fall ist es so, dass diese Trennung zwischen Russland und Ukraine außerordentlich wichtig war. Denn die Ukraine ist beispielsweise auch gewissermaßen Inhaber der Schwarzerde. Und die Schwarzerde spielt eine Riesenrolle. Und auch die Strategie, nämlich die geostrategische Situation, dass es eine Verbindung zwischen China, Russland und Europa durch die Ukraine gibt. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Seidenstraße gelandet.
Ja, also Röper sagt, Russland ist mit der Ukraine eine Weltmacht. Ohne die Ukraine aber nur eine unbedeutende Regionalmacht. Und er sagt, wenn man sich das Ziel, Russland und die Ukraine voneinander zu trennen, vor Augen führt, dann waren die USA schon seit 2014 sehr erfolgreich. Denn nach dem Maidan, der ja mehr oder weniger von außen angezettelt worden ist, ich glaube, darüber gibt es jetzt kaum noch zwei Meinungen, da haben die radikal-nationalistischen Regierungen der Ukraine, so beschreibt es Röper hier, die wirtschaftlichen Kontakte zu Russland zum Schaden der Ukraine abgebrochen und die Ukraine hat den Bürgerkrieg im Donbass gestartet, indem sie Panzer anstatt einer Verhandlungsdelegation geschickt hat. Und der Krieg im Donbass, so Röper, ist für die USA ein Aktivposten. Denn solange der Krieg dauert, kann man die Menschen in der Ukraine gegen alles Russische aufhetzen. Also die Ukraine von Russland trennen und das sei das Ziel, das Röper hier von Seiten der USA sieht. Das Gleiche gilt für die Anerkennung des Donbass durch Russland, denn auch das lässt sich propagandistisch nutzen. Er nennt das Beispiel der westlichen Medien dazu und er sagt, die Geostrategen in Washington dürften also momentan die Korken knallen lassen, zumal ihnen diese Anerkennung nun auch das lang erhoffte Ende von Nord Stream 2 auf dem Silbertablett serviert hat. Aus Sicht der USA läuft es momentan prima, während aber für Europa das Ende der Versorgungssicherheit gekommen ist. Und er sagt, das wird zu einer potenziellen Katastrophe werden. Schon jetzt haben wir in Europa eine Gasknappheit und die wird sich demnächst noch verstärken. Wörtlich heißt es in seinem Text, zwar fabuliert Uschi von der Leyen davon, man werde das russische Gas durch Flüssiggas anderer Anbieter ersetzen, aber das ist Traumtänzerei. Und das hat mehrere Gründe. Auch das wird hier nochmal angeführt. Vielleicht nochmal ein genaueres Bild zum Thema Gasversorgung. Es gibt zum einen in der EU überhaupt nicht genügend Flüssiggasterminals, um ausreichend Flüssiggas zu importieren. Die EU importiert etwa 200 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich aus Russland. Die europäischen Terminals können aber bei voller Auslastung nur 150 Milliarden Kubikmeter importieren und die europäischen Gasproduzenten sind bereits am Limit. Das heißt, man kann das russische Gas auch nicht eben mal einfach ersetzen. Dazu kommt noch, dass das Flüssiggas bisher nach Asien gegangen ist. Und wenn die EU jetzt der Meinung ist, dass dieses Gas nach Europa ziehen muss oder gezogen werden soll, wird man das in Asien überhaupt nicht mehr lustig finden. Röper kommentiert, was wir erleben werden, wird eine Art Auktion sein, bei der derjenige das Gas bekommt, der den höchsten Preis bezahlt. Aber trotzdem reichen die weltweit verfügbaren Flüssiggasmengen und Tanker nicht aus, um Asien und Europa gleichzeitig zu versorgen.
Ja. Und da ist Russland wirklich der lachende Dritte, denn Russland kann sehr wohl versorgen, nämlich Asien. Wenn die Europäer nicht wollen, dann kriegen sie halt keins. Man bekommt nur dann Gas, wenn man Gas bestellt. Die Chinesen sind aber dabei und schließen langjährige Verträge jetzt ab mit Russland über den Transport von Gas. Und wie gesagt, es gibt noch eine weitere Pipeline, die durchaus denkbar ist. Die geht nämlich nach Indien runter. Diese Pipeline-Bauten sind keine Raketentechnik und man kann die schon bauen. Und wenn man das machen würde, dann würde man unglaublich viele Absätze haben. Also momentan stehen die US-Amerikaner mehr oder weniger in einer ganz schweren Situation, auch wenn sie glauben, die Korken knallen zu lassen. Denn die Gefahr besteht, dass Europa irgendwann abspringt aus dem US-amerikanischen Bündnis, nämlich aus dieser transatlantischen Achse, aus einem einfachen Grunde. Wir haben vom Intermarium-Konzept gesprochen. Das heißt, die USA haben ein Interesse daran, dass Europa und Russland sich auf keinen Fall befreunden. Denn das wollen sie nicht, weil dort soll die Macht in USA bleiben, wie sie glauben. Und mit der Ukraine haben sie einen wichtigen Meilenstein für dieses Intermarium-Konzept aufgebaut. Aber wie lange noch? Spätestens dann, wenn in Europa gehungert wird oder die Menschen eben nicht mehr sich es warm machen können oder nur noch in einem Raum kauern müssen, um es warm zu haben. Das heißt also, dass die Lebensqualität massiv sinkt. Dann könnte irgendwann der Ruf laut werden, dass die Leute rufen irgendwann, Russland, Russland, helfe uns. Und dann wird es ganz schwierig, auch für die USA.
Ja, also wir schauen uns noch mal an, wie es mit der Gasversorgung ohne Nord Stream 2 werden würde und wem wirklicher Schaden entsteht. Die Experten sagen, der Gasmangel, der derzeit in der EU herrscht, der kann nicht in diesem Sommer behoben werden. Es müsste einfach viel mehr Gas aus Russland nach Europa gepumpt werden, als die bestehenden Pipelines es leisten können. Ohne Nord Stream 2 wird der Gasmangel zu einem Dauerzustand, der sich aus allen genannten Gründen mit der Zeit immer mehr verschlimmern wird. So, und wie sieht es jetzt aus? Wer wird wirklich geschädigt durch Sanktionen, durch den Stopp von Nord Stream 2? Nord Stream 2 wurde zur Hälfte von europäischen Konzernen gebaut, die dann auf Entschädigungen klagen werden, wenn Nord Stream 2 endgültig gestoppt wird. Und das hatte ja Herr Habeck gesagt, auch Frau Baerbock ging schon in diese Richtung. Der Kanzler Scholz ist da noch ein bisschen verhalten gewesen. Röper sagt, die werden Recht bekommen, denn das ist nun einmal geregelt. Wenn der Staat die Bedingungen ändert, unter denen ein Investitionsprojekt umgesetzt wurde und das Projekt dann nicht arbeiten kann, muss der Staat dafür haften und den entstandenen Schaden ersetzen. Im besten Fall muss Deutschland dann also die investierten Milliarden erstatten. Im schlimmsten Fall sogar noch den verlorenen Gewinn oder Teile davon.
Genau, das war das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Die große Entschädigungszahlung kommt und das ist wieder der Zirkelschluss, den man erkennen muss. Am meisten Schaden haben momentan durch die US-Infiltration in der Ukraine und dem daraus folgenden Angriff durch Russland jetzt Europa zu tragen. Und das heißt also, die Rechnungen werden massiv steigen, speziell für Gas und Öl, weil sie auch gerade an der Börse entwickelt werden, diese Preise. Und das bedeutet, wie ist das mit den Heizkosten der Menschen? Können die Menschen sich das überhaupt noch leisten? Und die Wirtschaft wird durch die steigenden Energiekosten natürlich an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, die europäische Wirtschaft. Und das bedeutet natürlich jetzt auch, dass der Bundeshaushalt natürlich Entschädigungen in Milliardenhöhe zahlen muss und die zusätzlichen Arbeitsplätze, die verloren gehen, die dann natürlich auch in Kurzarbeiter oder in Arbeitslosengeldern dann oder Hartz IV dann irgendwann finanziert werden müssen. Also man kann wirklich nur sagen, liebe Zuhörer, werdet wach und behaltet einen klaren Blick auf die Dinge. Es geht nicht nur um Überschriften und Böse und Gut, sondern es geht um komplexere Zusammenhänge. Und man kann das Problem lösen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da sogar guter Dinge, weil ich glaube, dass wenn die Ukraine und jetzt Russland in eine Verhandlung kommen und sich wieder vertragen, in einem Vertrag, Vertrag kommt von Vertragen, dadurch der Osten berücksichtigt wird, eigentlich wollen doch alle nur in Frieden leben. Und ich habe viele Russen kennengelernt und ich habe auch die russische Politik schon lange verfolgt und auch die amerikanische Politik oder die Westpolitik. Und in allen Richtungen muss man feststellen, Politik ist ein schmutziges Geschäft. Und es kann jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass alles, was jetzt die Russen machen, gut oder schlecht ist und alles, was der Westen macht, gut oder schlecht ist. Aber auch in der Mitte liegt nicht die Wahrheit. Jeder Fall muss im Einzelnen geprüft werden. Oft gilt nämlich so dieses Intellektuelle zu sagen, naja, wenn der eine schwarz sagt und der andere weiß, dann liegt in der Mitte die Wahrheit und dann ist das Graue wohl richtig. So ist es eben nicht. Es gibt jeden Punkt einzeln zu überprüfen und da kann man erkennen, kann es sein, dass einer 100% richtig ist oder auch 100% falsch ist. Und darauf muss es hinauslaufen.
Ich finde ja auch deine Betrachtung sehr spannend, dass du darüber redest, dass es zwei Seiten der Medaille gibt, aber auch noch den Rand. Und tatsächlich, über den können wir mal öfter reden. Andreas, also man beschäftigt sich in Deutschland jetzt schon damit, was macht Deutschland ohne Nord Stream 2? Und da gibt es einen Artikel von der Epoch Times, die hat das mal ein bisschen näher angeschaut und sagt, im Notfall, wenn die Gasversorgung nicht mehr funktioniert, bestimmt die Bundesnetzagentur über die Art und Weise, wie die Bürger versorgt werden könnten. Und Russland ist, das haben wir nun gerade dargestellt, das wichtigste Herkunftsland für Importe. 55% sagt man hier, Prozent der Gaseinfuhren stammen von dort. Und in Deutschland gibt es laut Bundesregierung und Branchenverbänden kommerzielle Erdgasspeicher an knapp 50 Standorten, die auch der üblichen Abfederung von Nachfrageschwankungen dienen, maximal beinahe 24 Milliarden Kubikmeter nutzbares Gas fassen können. Wir haben gerade darüber gesprochen, was ist überhaupt möglich zu fassen, zu halten, zu transportieren. Und wie sieht der Notfallplan Gas aus? Und da heißt es, im Fall gravierender Marktverwerfungen und Versorgungskrisen seien die deutschen Behörden zu weitreichenden Eingriffen befugt, um die Versorgung zu sichern und die Verteilung knapper werdender Reserven zu priorisieren. Wir haben vorgestern darüber gesprochen, dass jetzt schon die Rede ist, das hatte der E.ON-Chef gesagt, dass ganze Städte zeitweise abgeschaltet werden können. Und dieser Notfallplan Gas kennt, der hier vorgelegt wird, drei Eskalationsstufen mit unterschiedlich tiefen Eingriffen. Ab einer ersten sogenannten Frühwarnstufe träte ein Krisenstab zusammen aus Behörden und Versorgern im Bundeswirtschaftsministerium. Da würde ja dann sitzen Robert Habeck. In der nächsthöheren sogenannten Alarmstufe würden sich Energiefirmen noch in Eigenregie um eine Entspannung der Lage kümmern, etwa durch den Rückgriff auf Speicher, den Kauf von Erdgas aus alternativen Lieferquellen so vorhanden oder die Verschiebung von Erdgas innerhalb der überregionalen Pipeline-Netze. Sollte das alles nicht ausreichen, könnte die Bundesregierung per Rechtsverordnung die sogenannte Notfallstufe auslösen und sich zur Bewältigung der Krise dadurch Kompetenzen aneignen, die in einer Marktwirtschaft sonst nicht üblich sind, heißt es hier. Die Bundesnetzagentur in Bonn würde dann das Gesamtkommando über die Gasversorgung übernehmen und könnte einschneidende Zwangsmaßnahmen anordnen. Eine zwingende, gestufte Abfolge ist dabei nicht vorgesehen. Abhängig von der Schwere der Krise könnte auch gleich die Notfallstufe greifen.
Ja, und das sind genau diese Dinge, die man als sozialistisch bezeichnet, wenn der Staat sich Krisensituationen selbst schafft, um damit zu sagen, wir müssen jetzt die Macht über diese Situation haben, über diese sogenannte kritische Infrastruktur, die dahinter steht. Das ist nichts anderes als die Methode, bloß in weit abgeschwächter Form, wie auch diese Impfthematik. Das heißt, man stellt sich hin und sagt irgendwann, wenn ein Punkt erreicht ist, können wir per Knopfdruck einen Impfzwang vereinbaren. Ich möchte nochmal darauf hinkommen. Und genau das ist hier dasselbe, bloß in abgeschwächter Form. Was das für die Ökonomie bedeutet, liegt auf der Hand. Man kann dann nach kritischen Infrastrukturen entsprechend, und wenn da Herr Habeck da vorne steht, dann gehe ich davon aus, dass da eine bestimmte Priorität dann kommen wird, die übrigens nicht mit meiner Priorität übereinstimmen würde. Und man würde dann wahllos Unternehmen einfach abschalten von der Energie. Und das würde natürlich zu Katastrophen führen und ganze Großbetriebe und Konzerne in den Untergang treiben können.
Ja, und das heißt hier auch, Ziel bei diesem Notfallplan wäre die in Anführung Deckung des lebenswichtigen Bedarfs. Per Verfügung könnten Bundesnetzagentur und Landesbehörden die Versorger notfalls anweisen, wen sie wann beliefern. Eine Rationierung für vordringliche Versorgungszwecke ist ausdrücklich vorgesehen. Im Fall eines ungerechtfertigten Verbrauchs können Abnehmer sogar zwangsweise abgeklemmt werden.
Ja, und das bedeutet für ein Unternehmen, welches sehr genau planen muss mit Einsatz von Betriebsmitteln, also das ist unglaublich wichtig, die Betriebsmittel, die auch beispielsweise Verfallsdaten haben, kein Unternehmen kann jetzt überhaupt noch in irgendeiner Form kalkulieren, ob sie dann nicht morgen abgeschaltet werden. Mit anderen Worten, man wird auch nur mit ganz geringen Lagerbeständen an Betriebsmitteln arbeiten, dass man nicht sofort in den Konkurs geht. Das bedeutet aber, wenn eine größere Nachfrage nach den Produkten, die das Unternehmen herstellt, jetzt entsteht, können die gar nicht entsprechend nachreagieren. Also das ist wirklich eine ziemlich absurde Geschichte. Was wir daraus lernen können, bitte immer an die Vorbereitung an diese Dinge denken. Wir reden nicht so gerne von Vorsorgen, weil da eben halt das Begriff Vorsorge immer die Sorge mit drin ist. Aber die Vorbereitung ist ganz wichtig. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr entsprechend Betriebsmittel habt, wie zum Beispiel Benzin, zum Beispiel, wenn ihr ein Notstromaggregat habt oder eben halt entsprechend die Sachen dort habt, nachhaltiges Essen, Trinken und natürlich auch die Aggregate, die man hat, auch übrigens auch ausprobieren, also quasi kleine Manöver dann auch mal zu fahren. Wie ist das, wenn der Strom ausfällt und ich lasse das Ding jetzt laufen? Auch bei dem Ecoflow zum Beispiel, das halte ich für ganz wichtig, weil das ist ja ein geräuschfreies Aggregat. Und wenn man dann eben halt in der Situation ist, dass der Strom stundenweise nur noch kommt und wieder weggeht, darauf könnte es hinauslaufen. Das Ganze könnte in Deutschland sich in Richtung eine dritte Weltniveau, könnte es sich dann irgendwann einpendeln, dass man nur noch stundenweise dann Strom hat. Und dann kann man zum Beispiel so einen Ecoflow zum Beispiel hervorragend aufladen. Zwischendurch natürlich noch zusätzlich mit den Sonnenkollektoren, die auch noch in der Lage sind, das Ding in Gang zu setzen und zu laden, beziehungsweise den Entladungsprozess bei zu vielen Geräten zu verzögern. Also das heißt wirklich diese Vorbereitung auf kritische Zeiten. Aber denkt auch immer daran, Essen, Trinken und vor allem auch die Nahrungsmittel für die Tiere zum Beispiel nicht vergessen. Es gibt viele Tiere, die brauchen das auch. Und wenn man Hühner hat oder eben halt einen Hund oder eine Katze hat, bitte sorgt davor.
Ja, und hier heißt es noch am Ende dieses Artikels, wir machen heute übrigens ein ganz kleines bisschen länger, weil wir haben Wochenende, wir haben eigentlich auch nicht vor, einen Sonderpodcast aufzunehmen, außer es ist erforderlich, was wir nicht hoffen. Aber hier heißt es, dabei greift auch in einem extremen Krisenszenario ein besonderer Schutz für Haushaltskunden, für kleine Unternehmen und alle Anbieter grundlegender sozialer Dienste. Dazu gehören dann Kranken- und Pflegeheime und die werden natürlich bevorzugt behandelt, sowie die Gebäude von Rettungsdiensten und Polizei. Die Versorger sind verpflichtet, die Versorgung dieser Institutionen, Kranken-, Pflegeheime, Rettungsdienste, Polizei, etwa im Rahmen der Fernwärmeerzeugung bevorzugt zu sichern, notfalls übrigens auch zu Lasten von Industrieverbrauchern und Bürgern. Also das heißt, Andreas, die Bürger und auch die Industriebetriebe, die könnten notfalls mal schnell abgeklemmt werden. Es ist ja auf der einen Seite verständlich, dass man dann sagt, natürlich in Krankenhäusern und so weiter, im Pflegeheim ist es wichtig, dass die Menschen versorgt werden können. Aber das kann natürlich genauso dann Bürger treffen, die auch auf sozial sozial möchte ich nicht sagen, auf einem Armutsniveau leben müssen. Und wenn die keinen Strom mehr haben, auch kein Geld haben, sich ein solches Stromaggregat zu kaufen oder einen Raketenofen, damit sie auch mal außerhalb von Stromversorgung was kochen können oder so, dass die dann das Nachsehen haben und eine Verelendung sehr schnell stattfindet.
Ja, wir wollen mal jetzt nicht ganz so schwarz malen, aber es ist tatsächlich so, dass man hier versucht, und das wäre ja auch durchaus logisch, dass man im Krisenfall diejenigen, die besonders bedürftig sind, als erstes auch versucht zu versorgen. Und also gerade Kranke oder Behinderte oder wie auch immer in Altenheimen und so weiter, dass diese Menschen nicht übermäßig leiden müssen. Ich denke mal, das ist nachvollziehbar. Das große Problem, was wir haben, dieses ganze Problem ist hausgemacht. Das heißt, die Politiker, die sich jetzt hier hinstellen und sagen nach dem Motto, wir kümmern uns darum, dass ihr dann halbwegs überleben kommt. Mir kommt die Politik vor wie jemanden, der den Menschen beide Beine abschlägt und ihm dann eine Gehhilfe gibt und sagt, pass mal auf, ohne uns könntest du dich überhaupt nicht mehr bewegen. Und genau das ist das große Problem, in dem wir momentan stehen. Es werden eben halt keine Hintergründe mehr diskutiert. Und man muss auch mal sagen, was du gerade sagtest mit den Sozial, du hattest gerade dich da noch mal verbessert. Wir reden nicht von sozial Schwachen, sondern wir reden von Einkommensschwachen. Sozial schwach findet man auch in den Konzernen größter Behörden und eben halt auch in der Politik. Dort findet man sozial Schwache auch überproportional aus meiner Sicht vertreten. Allerdings weniger bei denjenigen Menschen, die in der Armut sind. Das sind Einkommensschwache. Da möchte ich ganz deutlich unterscheiden.
Ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast und klar gemacht hast. Ihr Lieben, ich möchte jetzt nochmal ganz schnell in brandaktuelle Meldungen gehen, die gerade hier noch hereingekommen sind. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Wladimir Putin aufgefordert, setzen wir uns jetzt bitte an den Verhandlungstisch. Der Krieg gegen Europa muss aufhören. So formuliert Zelensky es. Und wörtlich wird er zitiert, es geht nicht bloß um den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Dies ist der Beginn eines Krieges gegen Europa. Er fordert Verhandlungen, um den Verlust von Menschenleben zu beenden. Und Wladimir Putin hat sich heute Morgen oder Vormittag auch, also nach unserer Zeit, nach eurer Zeit am Nachmittag, offiziell bereit erklärt, diese Gesprächsangebote aufzugreifen. Und er sagt also, man soll sich an den Verhandlungstisch setzen. Er ist gesprächsbereit. Er habe vorher mit dem chinesischen Staatschef Xi gesprochen und sei nach diesem Gespräch, nach diesem Telefonat bereit, auf wörtlich hoher Ebene mit der ukrainischen Führung zu verhandeln. Auch das chinesische Staatsfernsehen hat den Wortlaut des Gesprächs bestätigt. Und es gibt widersprüchliche Aussagen, bombardiert Putin zivile Ziele oder nur, wie Russland behauptet und auch dabei bleibt, ausschließlich militärische Ziele. Es hat sich auch der russische Sprecher, also der Sprecher des russischen Präsidenten gemeldet, Peskow, und hat auch gesagt, Russland sei zu einem Dialog bereit mit der ukrainischen Führung, wenn diese bereit sind, die von Moskau aufgeworfenen Fragen einschließlich des neutralen Status zu erörtern. Er sagt wörtlich, der Herr Peskow, das ist ein neutraler Status, das ist eine Weigerung, Waffen einzusetzen. Und die Frage sei, ob die ukrainische Führung dazu nun bereit sei. Und Herr Zelensky ist offenbar bereit dazu, das ist jetzt eben gerade berichtet worden. Die Bundeswehr hat unterdessen, das Verteidigungsministerium, nationale Alarmmaßnahmen angekündigt bzw. ausgelöst. Die Ministerin Lambrecht hat angekündigt, dass es in Deutschland jetzt in den kommenden Tagen zu mehr militärischer Bewegung kommen kann. Also das bedeutet, das sind jetzt die Alarmmaßnahmen, das ist die Entscheidung der NATO, damit auch Krisenreaktionsmaßnahmen auszulösen. Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, die Bundeswehr erwägt auch, wegen des Krieges in der Ukraine, Reservisten einzuberufen. Das soll die Verteidigungsministerin im entsprechenden Ausschuss des Bundestags gesagt haben. Außerdem schickt die Bundeswehr 3 weitere Eurofighter zur Luftraumüberwachung nach Rumänien. Und das Verteidigungsministerium hatte gestern mitgeteilt, damit wird das deutsche Engagement innerhalb des von der NATO organisierten Einsatzes ausgeweitet. Andreas, du hattest dir nochmal angeschaut, wie eigentlich die Bundeswehr derzeit dasteht, und das sieht gar nicht so gut aus.
Naja, es ist ja nicht unbekannt, dass die Bundeswehr stiefmütterlich behandelt wurde in der Ausstattung. Das Problem war natürlich auch, dass wir in den letzten Legislaturperioden keine wirklichen Verteidigungsminister mit Fachkompetenz hatten, sondern ja sehr ungewöhnliche Besetzungen dort hatten, die sich mit Militärstrategie und auch mit den technischen Dingen überhaupt nicht auskannten. Ob das jetzt Frau von der Leyen war, die sich ja damit beschäftigt hat, wie man die Panzer so ausstatten kann, dass auch schwangere Frauen in dem Panzer sich ein bisschen wohler fühlen und dass das dann nicht so unmenschlich darin wirkt. Da fällt einem natürlich irgendwann nichts mehr dazu ein. Dann hatten wir AKK, die jetzt ganz entsetzt ist, dass das mit der Bundeswehr gar nicht so richtig gut aussieht, die das offenbar auch nicht richtig eingeschätzt hatten. Jetzt sehen wir Frau Lamprecht, die auch immer wieder mit einem gehäkelten Pullover auftritt vor den Bundeswehrbeamten und dort als Ministerin fungiert. Ich meine, was wollen wir denn erwarten, wenn da eine solche Führung ist und der Generalinspekteur der Bundeswehr sogar noch jetzt abgesetzt werden soll in der Entscheidungskompetenz und Ministerialdirektoren das Ganze jetzt übernehmen soll. Das sind natürlich alles falsche Ausrichtungen, die man überhaupt geben kann. Und wenn die Bundeswehr 3 Eurofighter da zur Verfügung stellt, dann wundert man sich darüber. Man fragt sich, ob die Dinger überhaupt jetzt noch fliegen. Aber 3 wären außerdem noch sehr wenig. Jetzt hat sie auch gesagt, es sollen 12, ich glaube, Radpanzer in irgendeiner Form mit in Rumänien und 150 Soldaten. Also ein Land wie Deutschland mit der größten Volkswirtschaft spricht von 150 Soldaten und 12 leichten Panzerfahrzeugen. Und die könnten sich dann in eine Gruppe einer französischen Einheit, die in Rumänien ist, damit einordnen. Es ist schon fast peinlich. Und als dann die Ukraine gefragt hat nach militärischer Unterstützung, Luftwaffenunterstützung beispielsweise in der Ukraine, da hat dann die Bundeswehr versprochen und noch nicht geliefert, unserer Meinung nach, 5000 Stahlhelme. Also daran erkennt man ungefähr, auf welchem Level sich das Ganze bewegt. Alle sind ganz entsetzt. Und Herr Söder hat sich auch mal wieder gemeldet aus Bayern und sagte, das darf ja wohl nicht wahr sein, dass die Bundeswehr so schlecht dasteht und wir müssen jetzt dringend aufrüsten. Also wir müssen jetzt aufrüsten. Der Krieg läuft seit 2 Tagen, übrigens nicht gegen Deutschland, sondern gegen die Ukraine. Und wenn Herr Selenskyj da von einem Krieg gegen Europa spricht, dann muss das geschuldet sein, eben halt seiner Aufregung. Denn Putin hat gesagt, alle Verantwortlichen der Ukraine-Bewegung zur Zeit, die er als kriminell bezeichnet, sollen dann auch einem ordentlichen Gericht vorgeführt werden. Und dass man da natürlich Schiss hat und versucht auch noch schnell im letzten Moment eine Verhandlung durchzubringen, weil von Europa kann die Ukraine nicht wirklich etwas erwarten. Und die NATO wird sich niemals mit der russischen Armee einlassen. Das wäre absurd. Wir müssen jetzt endlich mal Klartext sprechen. Das müssten sie tun, nicht wir, sondern sie. Und endlich in Friedensverhandlungen eintreten. Das ist das, was die ganze Zeit gefordert wurde. Am 17. Dezember hat Russland genau das gefordert. Vielleicht bekommen sie mit dieser Aktion jetzt doch alle an den Tisch.
Das wäre sehr optimistisch. Ich möchte noch ganz kurz auf mehrere Ereignisse hinweisen. Also jetzt verlassen die Ratten das sinkende Schiff. Wir haben gesehen, Schalke nimmt jetzt den Sponsor Gazprom von den Trikots runter. Dieser Vertrag existiert offenbar nicht mehr, hat aber jahrelang funktioniert. Also wir sehen jetzt, wie auch bei der Impfpflicht, beim Impfen, da teilt sich jetzt die Gesellschaft auch wieder. Der Europapark Rust hat jetzt Gazprom als Sponsor rausgeschmissen. Jetzt gibt es bei T-Online eine Meldung, dass der Münchner Oberbürgermeister Reiter dem Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker mit Rauswurf gedroht hat. Das ist Valery Gergiev. Und der gilt als Putin-Freund. Und Herr Reiter sagt wörtlich, ich habe gegenüber Valery Gergiev meine Haltung klar gemacht und ihn aufgefordert, sich ebenfalls eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt. Und sollte sich Valerij Gergiev bis Montag nicht klar positioniert haben, kann er nicht länger Chefdirigent unserer Philharmoniker bleiben.
Ja, das ist eben halt die ganz klare propagandistische Einwirkung in Kriegszeiten. Völlig normal, dieser Vorgang. Und ich habe eins festgestellt, ich hatte gestern mehrere Gespräche geführt mit meinem Umfeld in Deutschland und auch in anderen Teilen Europas, vor allem deutschsprachig, die mal in ihrem Mainstream-Umfeld mal versuchen herumzuhören, wie man dort die Sache einschätzt. Und die Sache ist dort, dass man wirklich feststellt, dass viele bei weitem nicht so Putin-kritisch ist, wie es in den Medien momentan dargestellt wird. Und ich glaube, es ist auch gut so. Es geht darum, eine sachliche Auseinandersetzung mit den Themen zu haben. Übrigens auch mit der amerikanischen Seite. Denn der Krieg im Weißen Haus mit dem Deep State und den sogenannten Führern des Weißen Hauses und so weiter läuft ja auch in vollem Gange. Alle Seiten müssen gehört werden. Dieses Pauschalverurteilen, sonst fliegst du raus, bringt nichts, gehört aber eben halt zur primitiven Kriegskultur, weil Krieg ist immer primitiv.
Kultur ist fast nicht das richtige Wort. Das ist eben die Trommelei. Polen bereitet jetzt übrigens noch die Sperrung seines Luftraums für russische Maschinen vor und folgt damit dem Beispiel Großbritanniens, das bereits seinen Luftraum für die russische Airline Aeroflot gesperrt hatte. Auch Moldawien hat russische Maschinen aus dem Luftraum bereits gestern verbannt. Und ganz zum Schluss die eben reingekommene Meldung, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, die ukrainische Armee aufgerufen hat, die Macht in Kiew zu übernehmen. Wörtlich: übernehmen Sie die Macht. Es sieht so aus, als wäre es einfacher für uns, mit Ihnen zu verhandeln, als mit der Bande von Drogenabhängigen und Neonazis, die sich in Kiew niedergelassen haben und die gesamte ukrainische Bevölkerung als Geisel genommen haben, sagte Putin laut dem russischen Medium RBK. Und also von T-Online wird es als eine der am meisten verbreiteten russischen Propagandaerzählungen bezeichnet, dass die Ukraine von Neonazis regiert werde, mit der die Regierung ihre Invasion rechtfertigen will. Auch das soll jetzt noch gesagt werden, der guten Ordnung halber. Und wir machen an dieser Stelle Schluss. Ihr werdet viele Meldungen finden aus Russland, über die Ukraine, aus der Ukraine, aus den USA, aus Deutschland, von uns. Und wir bitten euch, bei all dem in der Ruhe zu bleiben, denn ihr seht, das letzte Lied hier ist noch nicht gesungen. Es ist noch gar nichts wirklich in irgendwelchen engen angekommen, jetzt fehlen mir hier am Ende die Worte, aber es ist einfach auch zu viel, wenn man sich diese ganzen Meldungen hier den ganzen Tag über ansehen muss. Und was ich euch sagen wollte, habt ein schönes Wochenende und geht viel raus. Spielt mit euren Kindern, geht spazieren, geht mit euren Hunden, mit euren Tieren raus und verbindet euch mit dem Schönen dieser Erde, denn das Leben geht weiter.
Ja, ich glaube auch, wir haben eine sehr bewegte Zeit. Unser Format heißt Stabil durch den Wandel. Das bedeutet, durch diese Veränderung durchzukommen. Und das gut. Und wir haben gute Chancen dafür.
Bis später zum Abendgebet.
Alles Liebe.